herzlich willkommen zum 632. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir haben uns auf unsere Base zurückgezogen und besprechen dort für euch den Film Space Force. Mit mir hier, der verrückte Wissenschaftler, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Und der Fünf-Sterne-General, das ist Christoph Perner.
Und deswegen dürft ihr alle auf mein Kommando hören. Und ihr dürft mir erklären, warum Stefan Giesbert im Gefängnis sitzt. Denn das habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Ich glaube, das soll man nicht verstehen.
Ja, ich glaube auch. Das soll Spannung erzeugen. Also, Space Force, Bob. Worum ging's? Das kam überraschend, oder?
Bam! It's good to be Bob on the moon. Ja, worum geht's? Also Space Force. Wir wissen ja alle, dass der Herr Trump sich eine Space Force gegründet hat und auf dieser Idee sind jetzt die Macher von The Office, also die amerikanische Version von The Office. Das war ja Steve Carell und dieser Typ, dessen Namen ich gerade nicht weiß. In Deutschland hatten wir Stromberg als Office-Ableger. Dieses Team ist jetzt hingegangen und hat sich von dieser Idee sozusagen inspirieren lassen und hat Space Force gemacht. Und zwar noch bevor, also sie haben damit angefangen, das zu schreiben und zu drehen, noch bevor die offizielle Space Force überhaupt so richtig fertig gegründet war. Insofern die Parallelen zur aktuellen Lage und wie die Space Force dasteht, ist mehr oder weniger zufällig oder halt antizipiert worden oder so. Ja, worum geht's? Wir lernen einen General Mark Naird kennen, der eigentlich Air Force-General ist und zum Vier-Sterne-General befördert wird und demzufolge eigentlich denkt, dass er seinen Chef an der Spitze der Air Force ablösen darf. Und da wollte er eigentlich immer hin, er wollte der Air Force-Chef werden. Und dann erfährt er in einem Meeting, dass es jetzt eine Space Force geben soll, weil sich POTUS das ausgedacht hat und dass er der Chef dessen wird und sein verhasster Air Force-Chef bleibt Air Force-Chef und er steht jetzt quasi auf einer Ebene neben ihm. Und das trifft ihn etwas unvorbereitet und dann macht diese Serie einen Sprung von, ich weiß nicht, 3 Jahren, glaube ich, oder sowas, ja, nach vorne und dann sehen wir halt, dass er mittlerweile eine Space Force Base in Colorado, in einem Ort namens Wild Horse, Colorado, gebaut hat und dort mit einem Wissenschaftler, gespielt von John Malkovich, übrigens der General, Mark Naird gespielt von Steve Carell, dass er da dieses Ding aufgebaut hat und da jetzt so mit diversen Problemen kämpfen muss. Also zum einen ständige Einmischungen aus dem Weißen Haus, zum anderen sein Wissenschaftstyp, der hat für diesen ganzen Militärteil nicht so richtig viel übrig und so von Chain of Command und so, da fühlt er sich auch nicht dran gebunden. Also er gibt auch durchaus Kontra und ist generell so ein bisschen ein unabhängiger Geist, wo er ein bisschen, das fällt unserem General ein bisschen schwer, den einzuhegen. Und außerdem hat er dann noch so private Probleme, eine schwer pubertierende Tochter, eine Ehefrau, mit der in Washington D.C. noch ein sehr harmonisches Eheleben führte und als dann klar wurde, dass er jetzt Space Force General in Colorado wird, hat die einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt und irgendwas muss in diesem Zeitsprung passiert sein. Jedenfalls ist sie nicht mehr so an seiner Seite, wie sie das vorher war. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber, oder können wir gleich aber reden, ob wir das spoilern wollen?
Natürlich,
also jedenfalls, natürlich, okay, also sie sitzt im Knast. Aber wir erfahren nicht, warum. Und in diesen ganzen Gemengelage ist das dann halt eine Comedy-Serie, aktuell auf Netflix von 10 Folgen, die erste Staffel, wie Netflix üblich, komplett gedroppt und 10 Folgen. Und es erinnert schon an The Office, oder? Habt ihr den Eindruck auch? So vom... Also er hat so Stromberg'sche Züge, so ein kleines bisschen, so...
Ich habe weder das eine noch das andere geschaut, deswegen kann ich dir
also nicht dazu sagen. Ich habe Stromberg nur, also immer ganz schnell wieder weggeschaltet, weil ich unerträglich fand. Diese, ich weiß nicht, diese Atmosphäre, dieses Pseudo-Reality-TV oder ich weiß nicht, ob das das richtige Format ist, richtige Bezeichnung, so dieses Off-Gequatsche immer. Wie nennt man das?
Ja gut, das macht die Serie hier nicht. Ich meine eher so
genau,
die Figur.
Genau, das meine ich. Und das macht das eben gar nicht. Und deswegen erinnert es mich nicht daran. Aber vielleicht habe ich auch nicht genug Stromberg oder The Office geschaut, um dann zu verstehen, warum es doch irgendwie daran erinnert. Keine Ahnung. Die Figur meinst du?
Eher so die,
diese die Loser-Anführer?
Ja, so ein Anführer, der irgendwie so an vielen Stellen einfach mit so einer Arroganz Entscheidungen trifft, die komplett ohne jegliche sachliche Basis gefällt werden und auf Widersprüche nicht hört und dann immer mit einem flotten Spruch das noch irgendwie garniert, so nach dem Motto, weil, und dann kommt irgend so eine Schwachsinnsbegründung. Und die anderen Leute manchmal so ein bisschen daran verzweifeln, so das kann er nicht machen und das ist sowas, was in The Office diese inkompetente Chef, der hanebüchene Dinge entscheidet, das ist in The Office und in Stromberg sehr viel extremer, aber ich fand die, ich hatte diesen Eindruck noch, bevor ich gelesen habe, dass das Office-Team war, was diese Serie gemacht hat, und als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, jetzt weiß ich, warum ich diesen Eindruck habe. Ist einfach dieselben Writer. Also das scheint da nicht ganz von der Hand zu sein, dass die Leute irgendwie so einen Stil haben, der da durchkommt.
Okay. Ja, das leuchtet ein, ja.
Ich fand aber das nicht denn lustig. Also dieses, was du jetzt gerade als The Office-Scherze, vielleicht schaue ich das auch deswegen nicht. Ich finde das halt nicht lustig. So, ja, er sagt irgendwas total Dummes, okay. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt von der Serie. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe sie innerhalb von, weiß ich nicht, wann haben wir angefangen? Am Donnerstag, als die zum ersten Mal
versucht haben zu starten. Freitag, ja,
ja, heute ist irgendein anderer Wochentag. Habe ich es durchgeguckt und habe mich nicht gequält oder sonst irgendwas. Habe mich gut, aber du hast irgendwie mehrfach geschrieben, du lachst dich kaputt und hältst es kaum aus. Stimmt. Und
habe ich auch gar nicht verstanden.
Ich habe in Summe 4-mal gelacht.
Sowas bei mir nicht. Ich habe schon regelmäßig gelacht.
Aber
am meisten über die von der Floaters entworfenen Uniform.
Die waren kaputt
gelacht.
Diese Libya-Uniform.
Mit diesem Umhang. Ich habe mich so kaputt gelacht.
Zweite Folge, zweite oder dritte Folge, wo sie die Viecher im Weltall benutzen, also diesen Affen da und den Käse,
ja,
und er dann auf der Heimfahrt seiner Chauffeurin da, die ihn im Auto nach Hause fährt, die Captain Ali, wie sie heißt, versucht mit so Umschreibungen zu erklären, was heute sein Arbeitstag war, was so stressig war. Space Monkey.
Der heißt
Space Monkey irgendwas.
Der heißt.
Nee, der heißt. Der hat
Schimpanstronaut oder so heißt der.
Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Sowas.
Sehr lustig.
Der hieß. Nee, der. Ja.
Ja,
auch nicht den. Spaceman, sondern. Ja, der hatte auf Englisch auch irgendeinen bescheuerten Namen. Und dann Dogs die Tronaut Erklärung, was mit dem Hund.
Chimpstronaut.
Ja, genau. Genau.
Chimpstronaut.
Ja, und hat dem dann so. Er hat ja nur so dahin genuschelt, weil er wollte es ja nicht so richtig sagen und hat es nur so in so kurzen Brocken ihr so hingeworfen, die sie eigentlich nicht so richtig verstehen konnte, und dann dieses, ja, es hat den Hund aufgefressen oder irgendwas, und die Art, wie er das erzählt hat und ihr Gesichtsausdruck dazu, da bin ich vom Sofa gefallen vor Lachen, das fand ich so gut. Überhaupt,
wenn Steve Carell
so Sachen nicht, ich finde Steve Carell ohnehin großartig. Manchmal, wenn er so Sachen, Leute wollen, dass er was sagt, und er will es eigentlich irgendwie sagen, aber er weiß nicht, wie er es formulieren soll, und dann drückt er sich so drumrum und so, und da kriegt mich Steve Carell auf irgendeine Art, wo ich sehr lachen muss. Da gab es mehrere Stellen, und ich meine, John Malkovich, da haben wir jetzt noch gar nicht groß erwähnt, wie findet ihr die Rolle und wie er das spielt? Das
finde ich geil.
Ja, richtig absolut, cool. Oder?
Also, der kommt da so gut rüber. Ich habe ihn, vor allen Dingen ist mir aufgefallen, ich habe ihn noch nie auf Englisch gehört, und er hat, also vielleicht macht er das jetzt nur in dieser Serie, die Art, wie er spricht und so, finde ich total cool, wie das passt so gut, das wirkt so toll. Das hat mir echt gut gefallen.
Ja.
Hat er irgendwie komische dritte Zähne? Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert immer.
Meinst du den Screenshot, das Vorschaubild von der 10. Folge?
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe, das hat mich, ich weiß nicht, ob der die immer hat oder ob das jetzt, damit der irgendwie ein bisschen doof aussieht oder, das fand ich irgendwie seltsam. Aber vielleicht hat er die jetzt auch so.
Vielleicht hat er lang geraucht oder so, ich bin so ein bisschen gelblich, ne, ist mir auch aufgefallen, aber ich glaube, ich weiß ja auch nicht mehr der Jüngste, meine Güte.
Ja, ja, nö, das ist der dritte
Abend. Nicht wie alle anderen, Hollywood-Schauspieler, die das da alles weiß bleachen lassen oder so.
Nee, das war, ich finde es sehr offensichtlich, dass sie die dritten sind, aber irgendwie, irgendwie hat es mich gestört. Ist egal. Ihn selbst fand ich gut. Also die Rolle hat mir gefallen und auch so die Chemie zwischen den beiden. Also wir waren schon ein gutes Team. So einerseits so sehr anders natürlich, weil der Steve Carell halt ja eigentlich so ein völlig durchs Militär gebrainwashten Berufssoldaten spielen soll, der, wo eben Befehlskette vor Kopf anschalten kommt und der Doktor ist eben das Gegenteil im Endeffekt. Und trotzdem harmonieren sie sehr gut. Und das, ja, fand ich schon, ja, hat mir gefallen. Allerdings, da ist dann das nächste Problem für mich, ich bin mir immer nicht so sicher, ist das jetzt einfach nur Klamauk oder soll's, oder ist es doch auch irgendwie Drama oder soll es mich berühren? Zum Teil berührt es mich auch, also durchaus. Weil das sind ja echt, also klar, ich meine, die Sache mit dem Präsidenten, das ist halt bitter, dass es die Wahrheit ist, wie er dargestellt wird.
Ohne dass man ihn sieht, oder?
Ohne dass man ihn sieht,
genau. Also ohne dass sein Name auch nur genannt wird.
Der Name wird nicht genannt.
Ja, super. Aber es ist halt so klar mit dem Twitter, dass eben immer Befehle über Twitter kommen und eben auch in der Form, wie sie kommen.
Ja, ja und irgendwie so WhatsApp oder sowas in der Art. So.
Sex ist für Gewinner.
Genau.
So gut. Ja, das ist halt irgendwie bitter, aber das ist gar nicht mal so, wo ich fand, da wird es zur ernsthaften Serie, sondern eher so dieses, ja, sein Verhältnis zu seiner Frau, die eingesperrt ist und so, das ist ja schon irgendwie, klar war das dann auch irgendwie lustig gemacht und so, aber eigentlich hat man schon irgendwie ein Kloß im Hals, gell? Also,
ja, aber gerade das finde ich an der Serie so toll, also dass sie so dieses Oszillieren hinkriegt, genau wie Orwell.
Ja, Oszillieren auch. Ist gut, ja.
Dass sie in der Lage ist, einen Scherz zu machen und dann, wenn Schnitt kommt, anderes Thema, dann auch mal kurz ernst zu sein. Und ich meine, er ist ja auch teilweise eine traurige Figur, ne? Er leidet ja
klar.
Viel. Und dann diese Szene, wir haben wir noch gar nicht erwähnt, hin und wieder gibt es mal so Gesangseinlagen. Die sind nicht so wahnsinnig oft in der Staffel, vielleicht irgendwie 3-4 Stück oder so. Aber die sind total toll. Also ich fand es total großartig, wie er da vor seinem Fenster im Büro steht und muss sich irgendwie kurz runterkühlen, weil draußen gerade irgendwas wieder ist, wo er am liebsten jemandem den Kopf abbeißen möchte. Oder der Präsident ihm einen reinwirkt oder sonst irgendwas. Und dann steht er da am Fenster und fängt an, vor sich hin zu singen. Und dann singt er irgendwie so ja.
Beach Boys.
Beach Boys. Und dann aber, also erst hört man nur ihn singen. Am Anfang fängt er auch noch an, so die Textzeile zu flüstern. Dann singt er immer lauter.
Ich hab sofort, die Musik ich hab sofort dazu. Erkannt.
Ja, haben wir, glaube ich, alle, oder?
Ja. Wir haben,
irgendwann damals, singt er mal also, My Girl.
Oh ja, stimmt. Hm? Richtig. Von, ja, und Beyoncé also, singt er.
Ja, genau. Und das sind all so.
The single ladies. Super.
Ja. Und mal sind die Sachen nur so für ihn und einmal geht's auch irgendwie so, läuft da so eine Parkgarageneinfahrt runter, da erwischt ihn jemand dabei, wie er singt und dann ist er ganz.
Ja, das war all the single ladies, ja. Wo sie dann plötzlich mitsingt. Sie die tiefe Stimme singt und er die hohe so. Geil.
Und das sind so Sachen, der Film, die Serie macht so, wie du sagst, Comedy, Drama, ein bisschen Melancholie und. Ja, am Anfang wusste ich es auch nicht so richtig einzuordnen, aber ich finde, dieses Hin- und Herschwingen zwischen diesen Elementen kriegt sie sehr harmonisch eingepackt irgendwie.
Ja.
Ja, habe ich auch so empfunden. Hat die Theresa überhaupt nicht so empfunden. Also, wir haben es am Anfang zusammen angefangen und nach, ich glaube, 4 Folgen oder so, haben wir es dann abgebrochen und ich habe es alleine weitergeschaut, weil sie es einfach nur klamaukig fand. Also da hat irgendwie der Klamauk-Anteil zu stark überwogen und hat das andere entwertet, was es für uns nicht tut. Ich weiß nicht, vielleicht Hängt wahrscheinlich dann doch auch davon ab, was man vorher schon gesehen hat. Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht. Ja, schwer zu sagen. Ist interessant, dass es so auf sie wirkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass meine Frau es wahrscheinlich einfach nicht gucken wollen würde, weil sie mit diesem ganzen Space-Kram so und Militär hat sich nicht so. Ich glaube, von der Seite würde sie es alles überhaupt nicht interessieren.
Ja, das weiß Theresa nicht. Die hat ja Star Trek und Battlestar und alles Mögliche geschaut, also von daher. Aber ja. Das ist halt wirklich ja. Ernst. Also, ja. Weiß nicht.
Aber ja, gut, bei Orville funktioniert das für sie irgendwie?
Bei Orville total. Total. Das ist erstaunlich, das ist recht. Aber diese Steve Carell Art, die ist ja schon auch speziell. Also es kann schon sein, dass einem das nicht liegt. Der ist ja so der traurige Clown eigentlich, gell? Das ist. Ja.
Ja, jetzt hat er ja eine ganze Zeit lang, hat er ja jetzt eigentlich fast nur ernste Sachen gemacht. Also wenn er jetzt mal irgendwie von seinen Voice-Artist-Sachen in hier die ganzen Minion-Filme und so spricht er ja im Englischen diesen Gru. Aber ansonsten hat er ja irgendwie, weiß nicht, war das mit Foxcatcher oder war das schon vorher? Hatte man so das Gefühl, er wechselt jetzt mal ins ernste Fach und versucht irgendwie, dass sie ihm endlich mal einen Oscar in die Hand drücken, weil für The Office hat er ja nie einen Emmy bekommen, was irgendwie auch ein Skandal ist.
Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich sehe ihn, wenn ich ihn vor Augen habe, nur in so Comedy-Rollen. So, wo
ja, aber das macht er jetzt schon.
Agenten wie der Willen spielt und so.
Ja, aber die sind alle schon älter, die Filme. Also das ist alles.
Foxcatcher ist ja völlig an mir vorbeigegangen.
Den haben wir jetzt nicht gehabt. Gut.
Ich nicht.
Da spielt er einen Ringer, beziehungsweise den Trainer, den Lehrer, den Mäzen, irgend sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Hier der Tänzerboy, wie heißt er? Ah.
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Channing Tatum, der spielt ja, den Ringer und Dings spielt so völlig entstellt und war auch Oscar nominiert gewesen, aber ich glaube, er hat ihn nicht gekriegt. Egal. Jedenfalls, jetzt ist das so.
Und Donald Rumsfeld hat er gespielt in Vice. Cool.
Ja, richtig, genau. Ja, siehst du, also er ist so in dieses, dann im Morning Show jetzt auf Apple TV Plus. Das habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht so 100% einordnen, aber das ist wohl auch ziemlich bissig. Und jetzt mit Space Force ist ja mehr oder weniger eine Rückkehr in seine Office-Rolle. Ich meine, er war ja der Hauptdarsteller da in The Office und jetzt mit demselben Schreiberling in dasselbe Fach sozusagen zurückgekehrt und wieder was Lustiges gespielt. Hat er ja länger nicht gemacht. Das ist bemerkenswert, dass er dann nochmal jetzt keine Angst mehr hat, irgendwie, weiß nicht, dass das so ein Typecasting, gut, hat er wahrscheinlich einfach zu viel schon gemacht, als dass ihm das noch passieren könnte, aber ja, macht jetzt wieder lustige Sachen.
Ja. Ja, ist schon unterhaltsam. Also, nicht, dass es jetzt so klingt, als hätte es mir nicht gefallen.
Konntet ihr mit dem, wie heißt es am Ende? Wie sagt man? Cliffhanger. Konntet ihr mit dem Cliffhanger gut leben?
Och ja, da bin ich mittlerweile ziemlich entspannt, was sowas angeht. Wird mir ja mit so bei so Netflix, ich weiß ja, wenn du einmal Haus des Geldes gesehen hast, dann kannst du mit Cliffhangern umgehen.
Ich habe schon wieder vergessen, wie es ausgegangen ist. Mein Gott. Ich hab's ja erst gestern fertig geguckt.
Ich hab's vorhin fertig geschaut.
Okay, lass uns 5 Stunden später anfangen, dann schaffe ich's. Okay.
Genau. Ich habe vorhin während des Blumengießens, beziehungsweise Gemüsegießens draußen, habe ich noch die letzte Folge geschaut. Geht aber. Ah, ja, also man kann das schon schauen, schon nebenher schauen auch.
Ja. Ich finde, da sind so, also gerade so die Gesichtsausdrücke von Malkovich und Carell, die sind, da finde ich, kann einem was entgehen, wenn man nicht hinguckt. So vom Text her, ja klar.
Aber jetzt, nicht weiter komplex, jetzt mal aber. Zu meiner Frage nochmal, weil da bin ich auch nicht sicher, ob ich da vielleicht was verpasst habe. Warum sitzt seine Frau im Gefängnis? Wissen wir da irgendwas drüber? Nein, oder? Nur, dass sie...
Nein, da wissen wir nichts drüber. Das ist auch, glaube ich, voll Absicht. Also das soll ein Mysterium sein. Das ist mit Sicherheit so eine Art Running Gag, den sie wahrscheinlich 3 Staffeln lang auswalzen werden.
Okay. Ja, gut, aber muss jetzt ja Kapitalverbrechen sein.
Ja, genau, weil sie ist ja 40 Jahre. Ja.
Fehlt irgendeine Figur? Nee.
Ich wüsste nicht welche.
Ich auch
vielleicht
nicht.
Müsste man also nochmal die erste Folge schauen. Vielleicht kann man es irgendwie rausfinden, aber nee, also ich habe es nicht verstanden. Okay,
diese Marine-Admirälin Habt ihr die erkannt?
Aha. Jetzt ist die aus Glee, oder? Und aus allen möglichen.
Es mag sein, ich habe Glee nicht geguckt, aber es ist die spielt auch in Marvelous Mrs. Maisel mit. Und ich habe die ganze Zeit dieses Gesicht gesehen und dachte mir so, ich kenne die Frau, ich kenne die Frau, ich kenne die Frau, ich kenne die Frau. Ich bin nicht ja, drauf gekommen, da musste ich IMDb.
Die spielt doch immer so harsche ältere Damen.
Ja, genau.
Autoritären Rollen. In überautoritären Rollen.
Genau dasselbe Casting ist dann quasi auch in Marvel.
Oder irgendwo spielt sie doch auch eine Psychiaterin in irgendeinem Film. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Ach, in Vorbilder, genau, den haben wir das nie gesehen.
Ja.
Ja.
Wie fandet ihr den Asiaten?
Okay. Der ist. Was ist der? Ist der Chinese oder Japaner? Chinese. Und hört K-Pop. Also völlig verwirrend. So gut.
Ich fand den so. Der ist so knüppeltrocken an vielen Stellen. Der hat so gute Kommentare, so gute One-Liner immer wieder. Das ist echt eine schöne Rolle und schön gespielt.
Ja, und auch er hat eine tolle Chemie mit der. Mit der ersten schwarzen Frau auf dem Mond.
Deren erste Line, die sie da raushaut, das wollen wir jetzt echt nicht spoilern. Aber
nein,
da habe ich auch vom Sofa gefallen. Das ist so gut gewesen. Das kam so unerwartet.
Aber der Satz war halt viel besser als der, den sie sich vorgenommen hatte. Also es war
ja.
So gut eigentlich. Weil der war nämlich echt schlecht, den sie sich vorgenommen hatte.
Und das war so der nächste Punkt, wo ich sehr lachend am Boden lag. Das, wo er das mit den Hunden erklärt hat. Und ja, es gab noch viele so Momente. Also ich habe, glaube ich, mehr als viermal gelacht.
Ich habe viermal gelacht, aber ich war trotzdem nicht schlecht unterhalten. Also es ist nicht so, dass ich die Serie nicht empfehlen würde oder dass ich sage, es ist total blöd, guckt euch nicht an oder nur zwei Punkte gebe oder sonst irgendwas.
Ich glaube, ich habe mehr Lachen erwartet, aber eigentlich war es, also es ist jetzt nicht ein Problem, dass es gefehlt hat, aber ich glaube, ich hatte mehr Schenkelklopfer einfach erwartet, warum auch immer.
Ja, es war so eine Mischung, so ein bisschen Drama, ein bisschen Comedy, tut nicht weh, kann man gut weggucken, ist auch nicht schlimm, wenn man nebenher ein bisschen Ukulele übt, also ja, passt.
Wie fandet ihr das, die Darstellung von, wie heißt sie, diese Senatorin? Alexandria Ocasio-Cortez. Die hatten sie doch quasi 1:1 da rein montiert.
Die kam nur in der ersten Folge vor, oder?
Nee, die kam einmal auf der Base vorbei und dann war sie doch bei diesem Hearing, wo er sich vom Kongress-Senat irgendwas da verteidigen musste.
Ja, war halt sehr deutlich, dass es sie sein sollte.
Ich fand so diese Polit-Anleihen fand ich gut gemacht. Also, dass man Trump nicht erwähnt, dass man die First Lady nicht erwähnt. Im Sinne von, dass die Namen genannt werden, sondern dass es nur POTUS und FLOTUS sind. Und dann aber eben so andere Politbezüge, von denen man die Schreiber wahrscheinlich davon ausgegangen sind, okay, das könnte sein, dass sie den impeached haben, aber die ist wahrscheinlich noch im Amt. Da macht man dann so ein bisschen Referenzen, wo man davon ausgehen kann, dass die noch tragen, wenn das Zeug veröffentlicht wird. Fand ich clever gebastelt irgendwie. Nicht gut.
Ja, war super gemacht. Ja.
Und dieses Hearing, wo der eine Senator einfach nur ihm Honig um den Bart schmiert ohne Ende. Das sind halt so Sachen, die so sind diese Hearings in Amerika teilweise, so, dass so völlig schwachsinnige Fragen gestellt werden oder dass die Leute, die eigentlich die Fragen stellen sollten, mehr selber reden, als dass sie da mal den anderen grillen, weil sie jetzt sich präsentieren müssen oder irgendwie sowas. Und das fand ich so fein beobachtet und schön gemacht irgendwie. Ja, die Folge fand ich auch sehr toll.
Ja, da machen wir noch mal Punkte dran, oder?
Dann machen
wir. Ach, fang doch ihr mal an. Ich will mich überzeugen lassen. Ja, ich tue mir da echt schwer. Also, ich weiß nicht, wenn ich 6,5 sage, dann klingt das auch so sehr wenig. Ja, 7.
Ja, aber also ich bin, gebe ich auch.
Ich bin nicht vom Hocker gerissen. Aber es ist auch nicht so, dass ich es schlecht fand. Also, mir hat es schon Vergnügen, Unterhaltung bereitet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es liebe und auch, dass ich also dauernd laut gelacht habe, jetzt auch nicht, hin und wieder mal. Ja. 7-7?
Ich gebe 8. Ich fand mich sehr gut unterhalten und ich erwarte freudig die nächsten Staffeln. Ich habe irgendwo gelesen, dass die dass die Office-Staffel, die erste, wohl auch nicht so gut angekommen sei, auch bei den Kritikern und bei den Leuten, und dass es dann erst später gut geworden sei. Und der Typ, der die Office gemacht hat, der Schreiberling, ich weiß seinen Namen jetzt immer noch gerade nicht, der hat wohl auch Parks and Recreation gemacht. Und da sei es wohl genauso, das habe ich auch noch nicht gesehen, steht auch noch auf meiner endlos langen Liste, sei es auch so gewesen, dass die erste Staffel nicht so 100% überzeugt hätte und das dann so eine absolute Kultserie geworden ist. Also wenn das so sein Modus ist, dass er immer erstmal seine Figuren finden muss in der ersten Staffel und dann gut wird.
Ja, allerdings bei The Office, das ist halt schon, da muss man halt auch erstmal warm mit werden, weil das halt so anders ist, als was man sonst so geschaut hat vorher, gell?
Ach, du meinst jetzt so die Leute damals, die es geschaut haben, die es noch nicht kannten?
Ja, genau. Ja, das ist ja, einfach, okay. Das hat ja schon was neu gemacht.
Ja gut, jetzt kam die amerikanische Version ja nach der englischen, also theoretisch hätte man argumentieren können, deine Figuren hast du schon, die klaust du ja einfach, aber...
Wenn die Amerikaner ja, das geguckt keine hätten.
Nee, ich meine jetzt auch von den Autoren her, dass du...
Ja.
Wenn du, ich weiß, ich kann jetzt, ich habe die amerikanische Office auch nie gesehen und die englische auch nicht wirklich, aber... wenn man so sagt, man schreibt sich Figuren und man muss die dann selber erstmal, während man die benutzt, muss man die ja erstmal selber kennenlernen und so ein Gefühl dafür kriegen, wie man die einzelnen Figuren schreibt, dass sie Fleisch haben. Aber wenn du jetzt Figuren übernimmst von irgendeinem Vorbild, dann hast du sie ja eigentlich schon, aber trotzdem musst du vielleicht damit warm werden, sie zu schreiben. Ja, egal.
Ja, und also, die Leute müssen warm werden, es zu schauen. Also vor allem, wenn es halt so anders ist. Na gut, ja. Dann bleiben wir im Weltall. Oder bleiben wir auf dem Weg im Weltall, ins Weltall.
Bleiben wir noch kurz hier, jeder gemütlich an seinem Arbeitsplatz.
Ach so, ja. Du willst jetzt erstmal was trinken, ich sehe schon.
Ja.
Ist lustig, vor 10 Folgen oder so habe ich genau diesen Fehler gemacht und habe so eine fette Anmoderation moderiert und ihr dann, stopp.
Naja, man kann darüber diskutieren, ob das ein Fehler war, weil ich in Gedanken dieses Thema mit dem anderen verwoben hatte. Ich wollte eigentlich das parallel besprechen, aber ihr wollt es hintereinander besprechen. Und jetzt macht ihr es auch noch mit einem Trenner dazwischen. Das ist nicht so, wie ich das wollte, deswegen habe ich das. Ja?
Achso.
Ich trinke bevor der
Martin Millers Gin, den ich auch bei meiner Hochzeit getrunken habe.
Ah. Ich sehe ihn pur.
Natürlich, weil ich viel betrunkener werde, wenn ich Cocktails trinke, weil ich es dann einfach wie Limo trinke. Es ist besser, ich trinke es möglichst hochprozentig, dann merke ich auch, dass es Alkohol ist.
Okay.
Prost.
Cheers. Was trinkt ihr? Ich habe mir schon vorher einen, ich weiß nie seinen Namen, so einen Reverse Manhattan mit Orange gemacht.
Brooklyn,
irgend sowas. Also viel Wermut, ein bisschen Orangenlikör, ein bisschen Roggenwhisky und ein bisschen Bitters. Ja, den.
Ich glaube, für einen Brooklyn würde noch Maraschino fehlen.
Ja, mein also vielleicht ist es ein Brooklyn mit Orangenlikör statt Maraschino. Ich weiß es nicht. Jedenfalls diesen Drink, den ich mir schon mal eine ganze Zeit lang immer beim Podcast gemacht habe, weil ich auch im Moment keine Flasche draußen habe, also in der Bar, die ich jetzt leer trinken könnte in so einer Sendung. Vielleicht in 2 oder 3. Aber ja, ich hatte Lust auf den Drink. Bob, was trinkst du?
Das mit einem großen Korken.
Nee, ich habe ihn nur sehr schnell rausgezogen.
Faustgroßer Korken.
Buffalo Trace Bourbon. Die hier von letzter Woche, glaube ich, noch rumstehend. Die ist mir hier eben so in die Hände gefallen und die trinke ich jetzt einfach pur.
Direkt an den Hals ansetzen, weil Gläser sind auch leider keine da.
Nee, das ist ein Glas, habe ich noch mitgebracht, aber eine neue Flasche und irgendeine neue Idee, was ich jetzt mixen könnte oder so, hatte ich jetzt so auf die Schnelle nicht. Ich bin direkt vom Kind schlafen legen hier reingestolpert und ja, da gibt es jetzt einfach Bourbon.
Na dann, cheers.
Cheers. Dann machen wir jetzt... Christophs Überleitung. Brauchen wir da einen Social Media Spezialisten wie Factoni oder können wir das? SpaceX ist ja gut in diesen.
So gut.
Mach da mal deine Übung.
Ja, wir haben wir wollten eigentlich was ganz anderes besprechen heute und hatten uns extra einen Film zusammengeschaut, den wir besprechen wollten und haben dann gemerkt, dass die neue Serie Space Force so wunderbar zum momentanen Geschehen passt und haben deswegen die Serie vorgezogen für diese Woche und haben sie noch schnell geschaut, denn die Amerikaner schicken wieder Astronauten ins All seit dieser Woche oder seit vergangener Woche.
Und zwar nicht von der Space Force, sondern so rein wissenschaftlich, rein privat.
Ernsthaft? Ja, privat, genau. Also, ja.
Jetzt geht's langsam los, ne? Also SpaceX hat Leute hochgeschossen. Ich habe so nebenher geguckt, ehrlich gesagt, weil ich gar keine Zeit hatte in dem Augenblick. Aber den entscheidenden Part habe ich gesehen, glaube ich.
Das ist ja das Wichtigste.
Ja, da kam so eine geile Runde 15 plötzlich. Die war so ein Overlay, das sah ziemlich beschissen aus. Und dann hat es so runtergezählt. Und
das war sicherlich, alter Schwede. Ja, hast du auch Donnerstag schon geschaut?
Ich schon, ja.
Nee, den habe ich leider verpasst am Donnerstag.
War ja auch nichts. Verpassen.
Ja, nee, ich weiß, aber ich habe auch nicht geguckt. Also ich hätte es verpasst, wenn es geklappt hätte. Ja.
Es war so, Achtung, Achtung, Trommelwirbel, wir sehen uns Samstag. Das war,
Ja, war mehr, wir bauen mal die Trommel auf und bevor wir anfangen zu trommeln. Aber war ja noch 17 Minuten oder sowas. Also,
naja, ist ja ewig zu viel. Ja, genau. Man konnte noch entspannt raus auf die Terrasse gehen und die ISS vorbeifliegen sehen. Das
ja, da waren bei uns zu viel Wolken leider.
Ja, bei uns war auch nur so ein Wolkenloch, wo man sie kurz durchzwischen sehen konnte. Also es war kein großer Genuss. Ja. Leider. Aber man hätte da, glaube ich, auch die Dragon fliegen sehen, gell? Wenn es geklappt hätte und wenn keine Wolken gewesen wären.
Der hätte so beide hintereinander gesehen. Erst die ISS und dann kurz danach wohl die Dragon. Das wäre halt, das wäre cool gewesen.
Apropos, bevor ich es vergesse, habt ihr diese Satelliten vom Elon Musk schon mal gesehen? Die, über die jetzt ja auch viel gesprochen wird? Ich habe sie noch nicht gesehen.
Diese
Space Müll? Nee.
Diese an der Perlenschnur aufgezogenen.
Ja.
Diese direkt hintereinander.
Wie lange machen sie das noch? Die sind doch.
Hast du das schon gesehen?
Also diese Perlenschnur sind sie ja nur am Anfang. Und dann dividieren sie sich auseinander und gehen auf ihre eigenen Orbits. Aber das wegen diesem Ionenantriebskram dauert das halt eine mittlere Ewigkeit. Aber ich habe jetzt gerade kein Timeframe im Kopf, ob die jetzt immer noch so eine Perlenschnur sind, so eine wirklich beeindruckende, wie sie ganz am Anfang waren, oder ob sie jetzt schon etwas auseinandergedriftet sind.
Also vor ein paar Tagen sagte man mir, hätten sie noch so ausgesehen. Also haben mich Nachbarn angesprochen, so, was, ich habe da was gesehen. Und da wusste ich schon, auf was sie hinaus wollen. So, das war direkt hintereinander, ganz viele Satelliten, weißt du, was das war? Und habe ich gesagt, ja, weiß ich grundsätzlich, was das ist. Aber ich habe es leider noch nicht gesehen und ich glaube, im Moment sieht man es jetzt auch nicht mehr. Aber nicht, weil sie halt jetzt nicht mehr drüber fliegen hier bei uns. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um auseinander zu driften.
Können wir ja nochmal googeln. Vielleicht nicht in der Sendung.
Nee. Also ihr habt das auch noch nicht gesehen.
Nee, nicht mit eigenen Augen. Ich habe Videos davon geguckt, aber
Aber sonst, wie fand ihr das Startprogramm? Wie viel habt ihr geguckt? Drumherum noch? Nur wirklich die letzten 10 Minuten oder?
Ja, ich habe nur kurz vorher, beziehungsweise ich nur sehr kurz vorher, weil das war irgendwie blöd, dieser Link, den sie am Donnerstag benutzt haben, der hat am Samstag dann nicht funktioniert, sondern der hat zu einem Standbild geführt, was aber bei mir wie ein Video aussah. Das ist ja das Problem, weißt du, wenn die diese Rakete zeigen, oder die Kapsel im Endeffekt, also den oberen Teil der Rakete, und das Filmen, wenn gerade nichts passiert, dann sieht das ja aus wie ein Standbild.
Ja.
Und das war halt das, was, wenn ich auf das Video geklickt habe von Donnerstag, also den Link von Donnerstag geklickt habe, war immer das. Und ich dachte, ja, okay, passiert noch nichts. Und dann habe ich gedacht, das sind jetzt nur noch ein paar Minuten, das kann nicht sein, ja, dass da der Arm noch dran ist und so, das stimmt irgendwie das nicht. Und da habe ich dir dann geschrieben, so, ey, sag mal, ist das der gleiche Link und wie weit sind es denn gerade?
Achso, deswegen, warum ein bisschen verwirrt, so wie Link? Ich bin irgendwie in YouTube gegangen und schlägt er mir schon vor, hier so, ISS, start, ja, willst du gucken?
Genau, das habe ich dann auch gemacht, ja. Gut, das habe ich dann auch gemacht und da war ich dann auch schnell beim Richtigen. Und dann habe ich es halt geschaut, aber das war dann wirklich noch, ja, und dann halt die weiß nicht, dreiviertel Stunde oder so, die dann eben relevant war, bis die zweite Stufe abgebrannt ist, oder?
Mhm. Ja. Ja, die wird dann abgeworfen. Die verglüht, genau, die erste ist gelandet.
Ja, die Landung haben sie nicht gezeigt, oder? War das ein Fehler, oder?
Nee, da passiert, glaube ich, so viel, dass die Verbindung immer abreißt.
Hä? Also, wie, da passiert so was? Was ist das für ein Quatsch?
Das
können sie doch aufnehmen und hinterher zeigen. Also.
Ja, das machen sie wohl. Also ich meine, man kann die sehen.
Echt?
Aber...
Ja. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich im Hinterkopf diese Landung hatte von dieser Amazon-Rakete irgendwann mal. Von deren ersten Stufe. Mhm. Das hat mich halt vollkommen weggeflasht, wie das aussah. Und ich eben jetzt gespannt war, wie das hier aussieht, ob das ähnlich ist. Ist ja sicher ähnlich, weil die landen auf einem definierten Punkt. Also es ist halt auch völlig absurd. Und war ich ein bisschen enttäuscht dann.
Das war so. Gezeigt, oder? Oh, jetzt gleich kommt sie.
Okay.
Schwarz
und steht.
Bumm, sie ist da.
Danke schön.
Das war cool, als sie die Falcon Heavy, wo die zwei von den Dingern nebeneinander gelandet haben, so 300 Meter auseinander.
Und das haben sie gezeigt?
Cool. Ja, das hast du gesehen. Okay. Das war halt an Land. Da kannst du halt ein Kabel hinlegen, zum Beispiel, da passiert halt nicht viel mit Funk und so. Und das fand ich sehr beeindruckend. So,
das muss ich mal rausholen. Ich habe nämlich meinem Sohn versprochen, dass ich ihm, der fragt mich jetzt seitdem jeden Tag, und zwar immer kurz vorm Schlafen gehen, du hast mir versprochen, dass ich das heute auf dem großen Fernseher angucken darf, der Raketenstart und die Landung und das Andocken. Und das hatte ich ihm jetzt vor ein paar Tagen, hatte ich es ihm auf dem Handy gezeigt, immerhin mal, wo er dann auch gesagt, bei dem Andocken, ja, also an die Raumstation, ja, er möchte es aber gern nochmal von woanders sehen, dass man mehr sieht. Ich versuche zu erklären, so, das ist ein bisschen schwierig, weil keiner nebenher geflogen ist mit 27.000 km/h, nur um es zu filmen. Und warum nicht?
Genau, warum?
warum?
Gute Frage.
Ja, nee.
Also,
kann durchaus sein, dass irgendwann nochmal Bilder aus der Coppola oder so auftauchen.
Ja. Fotos gibt's auf jeden Fall von ein bisschen weiter entfernt. Von irgendwie von so schräg von der Seite, von einem Arm, wo man mehr sieht. Aber und da habe ich ihm versprochen, dass wir das noch auf dem großen Fernseher schauen. Und das werden wir morgen wahrscheinlich mal machen. Morgen muss ich nicht arbeiten und dann können wir das machen. Ja. Alles gut, dann werde ich das mit dieser Falcon Heavy mal noch raussuchen. Kann man da mal landen?
Da gibt es auch so einen Kurzbericht, so Start, und die ist halt einfach nochmal, also die hat quasi als Seitenbooster zwei von den Falcons gefühlt. Ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber das ist halt, boah.
Das ist doch das Ding, wo sie das Auto ins
All geschossen haben, oder? Genau, da haben sie das Auto ins Weltall geschossen. Und ich meine, da gibt es irgendwie so einen 10 Minuten oder Viertelstunde Beitrag, wo eben so kurz ein bisschen Vorbericht, dann der Start, dann hoch, Landung und dann autofrei und dann fertig. Also, ist ganz cool, kann man gut gucken. Ja, also, nee, ich habe am Donnerstag habe ich relativ viel von der Vorberichterstattung geguckt. Irgendwie, wie sie dann da nochmal Interview machen und dann setzen sie sich in die Teslas und dann fahren sie ewig dahin bis zur Rakete und dann laufen sie hoch und dann gehen sie rein. Dann habe ich wieder nicht geguckt, das Anschnallen und so, das habe ich nicht gesehen. Und dann noch Vorbericht und so weiter. Und am Samstag war der Start, ja, habe ich dann das nur relativ kurz vorher geguckt, aber hatte halt so einen überschneidenden Zeitraum und da haben die halt fast wörtlich das Gleiche gesagt. Da dachte ich so, guckst du jetzt das Alte wieder? Nee, das sind aber andere Bilder, also so anderer Inside-Schnitt.
Das war halt choreografiert, gell?
Das ist halt durchchoreografiert. Das merkst du halt dann, wenn es irgendwie doppelt laufen muss, weil dann denken sich halt nicht neue Texte aus. Und Ja.
Wie bei uns, wenn wir am Ende merken, dass wir das Band nicht gestartet haben und alles nochmal aufnehmen müssen mit allen Gags.
Das passiert ja zum Glück nicht mehr.
Kam schon mal vor.
Ja, ist aber lange her.
Ja, stimmt.
Also, jetzt, seitdem wir hier so aufnehmen.
Ja, ist schon nicht mehr, schon lange nicht mehr passiert, ja.
Ich gucke ja die ganze Zeit auf dieses Aufnahmeding und wie sich es fortbewegt und wie da diese, die Zeichen entstehen sozusagen.
Das war mal, wo uns die Batterie ausgefallen war, oder? Beim Iron Man haben wir da aufgenommen. Irgendwie nach 3 Stunden haben wir es gemerkt. Also das war Katastrophe.
Ja,
dann haben wir es trotzdem nochmal aufgenommen. Ja. Das war wirklich schlimm.
Und dieselben Gags nochmal gemacht.
Ja, das ist lustig. Also, wenn man in der Hinleitung schon merkt, so, Achtung, der möchte jetzt den Scherz machen. Ja, den hat er vorhin auch schon so gemacht.
Das war so gut. Aber ja. Ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern. Es waren vielleicht nicht 3, es waren vielleicht nach 2 Stunden oder so. Aber wir hatten richtig viel schon aufgenommen. Und dann so, das Ding läuft nicht. Nee.
Oh nee. Und,
da war so kurz um alle Luft raus. So. Scheiß drauf. Scheiße. Wir nehmen das nicht noch auf. Fuck, ich geh jetzt nach Hause. Und dann, komm, wir nehmen es einfach nochmal auf. Komm, wir sind noch im Flow. Wir drücken einfach Start und komm, alle Gags nochmal. Und hat gut geklappt damals.
Ja, erstaunlich. Also ja. Der Flow war ja ähnlich. Mhm. Ja. Ich habe jetzt unser Hörer Willems schickt mir regelmäßig so Interviews, Podcasts von Astronauten, also Gerst oder jetzt die Italienerin, ich habe ihren Namen, Cristoforetti. Wenn die irgendwie in Interviews auftauchen oder generell Raumfahrt, das heißt, wenn der das irgendwie hört, dann denkt er mal an mich und schickt mir das als Link, hier Podcast musst du hören. Und deswegen habe ich ihm jetzt geschrieben, so hier, die starten bald, guckst du nachher auch die ISS-Überflug. Was, die ISS kann man sehen? Oder nee, er wusste, dass man sehen, aber hatte noch nicht geguckt. Und jetzt hat er irgendwie 3-mal, glaube ich, ISS schon geguckt und hat mich gestern am Sonntagabend noch motiviert, nochmal rauszugehen. So, ja, jetzt kommt sie gleich, guckst du auch? So, oh, eigentlich sitzt sie so müde. Ach komm, gehst du nochmal raus? Und dann war ich nochmal draußen, habe nochmal ISS geguckt. So, ist ja schön, wenn man das so sieht, so. Okay, vor 2 Tagen waren sie noch zu dritt. Jetzt sind sie zu fünft. Da sind gerade eben 2 neue Leute da oben angekommen. Und man konnte sie in den letzten Tagen also wirklich gut sehen, sofern gutes Wetter war. Also an dem Donnerstag, wo der Start nicht gelungen ist, da konnte man nicht so viel sehen. Also hier jedenfalls. Und ist immer schön.
Ich fand aber an dem Donnerstag hat es, auch wenn man sie nicht gut gesehen hat oder nur so einen Sekundenbruchteil, wahrscheinlich eine Sekunde habe ich sie gesehen oder so, fand ich es irgendwie ein lustiger Gedanke, der noch eine Art Nähe dann geschaffen hat, zu wissen, über was die sich wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich gerade da oben unterhalten und Gedanken machen, nämlich, dass der Start gerade abgebrochen wurde, weil der Startabbruch war irgendwie keine 10 Minuten her oder so.
Ja.
Und also die haben garantiert über nichts anderes gesprochen in diesem Moment, ne?
Mhm.
Und das macht dann noch so, weißt, normal sind die halt irgendwelche Leute, die in so einer Dose über dich drüber fliegen und nichts von dir wissen und von denen du nichts weißt. Aber in diesem Moment wusste ich was von ihnen, nämlich genau über was sie sich gerade unterhalten. Und das war cool, finde ich.
Ja, sie haben über das Wetter in Florida vielleicht geredet.
Kann sein, ja.
Ja. Ja, das ist schon irgendwie beeindruckend. Oder eben jetzt am Sonntag so, okay, die Sonntagabend, die haben ja die haben 1 Stunde weniger als wir. Also wenn wir jetzt wie jetzt 11 Uhr abends haben, ist bei denen 10 Uhr abends auf der Station. Das heißt, gestern Abend um 11 haben die wahrscheinlich auch gerade irgendwie noch einen Nachttrunk genommen oder ich weiß nicht was. Trinken die Alkohol? Nee, gell?
Gibt's Alkohol? Ich denke nein.
Gibt es Alkohol an Bord? Also, da müssen wir mal hinfliegen, unsere Bar mitnehmen.
So ein Experiment. Du musst einfach nur ein Experiment vorschlagen. Auswirkungen Alkohol auf den menschlichen Organismus unter Schwerelosigkeit.
Genau.
Und dann darfst du da wissenschaftlich betreut trinken.
Ja, fliegt da hoch.
Vielleicht ist das links. Aber auf der Mir schon längst gemacht worden.
Das glaube ich nicht. Also bei den Russen wird doch nicht getrunken.
Kann nicht sein, nee.
Ich habe nur hier Armageddon gesehen. Ich weiß, die hauen immer mit dem Hammer überall dagegen. Das hat mir der Film erklärt.
Bestimmt, ja. Oder im Schraubenschlüssel, davon haben sie immer genug da oben mit. Nichts
dabei, ja, das aber stimmt. Schraubenschlüssel, ja. Sehr schön. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also, wenn ich das hier richtig verstanden habe, dann braucht es ungefähr 3 bis 4 Wochen, bis die Satelliten ihre endgültige Umlaufbahn erreicht haben. Mhm. Und es, hier steht in diesem Artikel ein Satz, Scientists had already noted that they were less visible in the recent days. Also es hat schon angefangen, dass sie nicht mehr so auffällig sind, seit sie jetzt ein bisschen auseinanderfliegen.
Und sieht man sie dann auch weniger oder ist es nur weniger auffällig, weil sie nicht mehr so hintereinander herfliegen?
Also sie werden wohl ein bisschen dunkler, weil die Orbits noch irgendwie höher gehen, nehme ich an. Und ja, vor allen Dingen halt diese enorm störende Effekt, wenn dass da so eine Kette, so eine Perlenkette durch dein Bild fliegt, der ist ja auch weg, wenn das ein einzelner Satellit ist. Und was ich jetzt auch oft gehört hatte, ist irgendwie, dass die Leute sich daran aufhängen, dass das so viele sind. Aber wenn man das runterrechnet, wenn du die so evenly spaced mehr oder weniger um die Welt kreiseln hast, ist selbst bei dieser Anzahl siehst du nie mehr als irgendwie, weiß nicht, 3, 4 Stück, 5 Stück vielleicht, an deinem gesamten Himmel. Das kann der Einfluss auch nicht so krass sein.
Stefan, weißt du da irgendwas drüber? Wie viele sind das und was da geplant ist? Irgendwie sollen sehr viele sein, gell?
Ja, aber so genau weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe immer nur mal was gehört, aber kenne mich da echt. Also habe mich da auch nicht eingelesen. Ich habe ja am Anfang gesagt, irgendwie Space.
Ja, ja, genau, weil Debris, du gleich eröffnet hast.
Das war so das, was ich eben gehört habe. So, ja, okay, dann machst du halt da oben Netz hin und dann kommen wir halt im schlechtesten Fall nicht mehr raus. Also muss halt irgendwie, müsste man dann erstmal wieder eine Start Luke freiräumen, also sozusagen.
In der ersten Ausbaustufe sind 1584 Stück vorgesehen. Und in dem zweiten Schritt soll es dann viel, ungefähr 2800 sein. Der Punkt ist halt, dass sie relativ tief fliegen, so 500 Kilometer. Ja.
Ist es nicht ziemlich schwierig, dass die dann wieder zurückfallen, relativ schnell, oder?
500 Kilometer?
500 Kilometer, da ist schon ganz okay. Also, ich glaube, da geht's. Also klar, das ist auch eine der Ideen, dass sie, dass dieses Deorbiting sinnvoll funktioniert und eben nicht hier Weltraumschrott in massiven Mengen da oben bleibt, sondern dass die dann, wenn sie kaputt sind, kommen sie wieder runter. Ja, ist eine niedrigen Orbits, eine selbstständige Entfernung des Weltraumschrotts steht in der Wikipedia. Also auch wenn das Ding jetzt zum Beispiel komplett funktionslos werden würde und überhaupt nicht mehr auf Kommandos reagiert.
Kommt es halt dann irgendwann runter.
Dann kommt es von alleine irgendwann runter. Und das ist ja so durchaus das, was man so ungefähr will.
Ja, ja, klar.
Dauert das nicht
genau
auch,
das, was man will.
Dauert das nicht auch ewig? Haben die das nicht bei diesem Space Debris Vortrag, als wir bei der ESA waren, gesagt so, ja, dann ist er vielleicht noch auf 100 Kilometern, aber es dauert halt 80 Jahre und dann ist er weg. So, ja, 80 Jahre. Da kannst halt nochmal irgendwie 4 andere Objekte treffen und kaputt machen.
Also, da wissen wir zu wenig drüber.
Ja, wenn der sich selber steuern kann, so okay, jetzt geht's runter und in 6 Jahren bin ich weg, okay, aber wenn ich kaputt gehe und dann einfach nur auf die Schwerkraft angewiesen bin und dann 80, 100, 200 Jahre mal eben brauche und als Müll da oben rumfliege. Da gibt es noch diesen einen großen Satelliten, den sie sich irgendwann mal holen wollen.
Der als Müll da rumfliegt.
Ja, genau, der doch irgendeine von den Sentinel-Missionen. So.
Ach ja, stimmt.
Oben 40 Minuten so, wir müssen Ausweichermanöver machen, das ist gerade total doof. Der ist irgendwie im Weg. Da kommt Müll angeflogen. Sind nur
sie haben
so und so viele Meter dazwischen.
Sie haben allein in diesem Jahr von diesen Starlink-Dingern schon 2 Stück gedeorbitet, die irgendwie nicht funktioniert haben oder kaputt waren oder so. Der einen am 20. Februar, den anderen am 9. März dieses Jahres. Also haben sie schon 2 Stück runtergeholt.
Ja gut, wenn du noch ein bisschen Kontakt hast, dann kannst du natürlich eventuell noch was machen, ne?
Ja.
Es ist was anderes, wenn sie getroffen werden, in 1000 Teile zerschossen werden und dann eben nicht mehr zu kontrollieren sind und die 1000 Teile dann da oben rumfliegen.
Genau. Und so 1000 Teile
also mal. Das muss ich sagen.
Hier zwei Solarpanels bei der ISS, dann wird es irgendwann doof.
Also, ja, auf welcher Höhe fliegt die ISS?
320 oder so.
Okay. Also das muss ich sagen, war schon mit einer der interessantesten Vorträge bei der ESA, diese Space Debris-Geschichte. Wenn auch deren Büro wirklich super stiefmütterlich ist. Das ist halt echt so eine Bude. Aber was halt die auf dem Bildschirm haben und was die berechnen, das ist so krass.
Das ist krass. Also
diese, Space Debris diese Wolken, ist der Hammer. Ja, diese Wolken von Weltraumschrott, die um die Erde. Also es ist halt, es sind Wolken von abertausenden Bruchstücken. Es ist so krass. An denen man irgendwie vorbei navigieren muss, gell? Wenn man rausfliegen will.
Genau. Und ein paar Teile kriegst du halt ab. Da kannst du auch nichts machen, aber ja. Also, ja, Raumfahrt. Irgendwann machen wir nochmal einen Raumfahrt-Podcast. Da muss man ja ein bisschen recherchieren.
Ja. War nicht auch diese Flat Earth-Witz in Space Force, den fand ich auch schön. War doch auch dieser.
Dieser ja, Senator, stimmt, der Mond, oder?
Der hat, glaube ich, über die flache Erde gesprochen.
Ach, das auch. Nee, aber auch der Carell hat doch irgendwie so, das ist der Mond. Und hat so eine Linie gezeichnet. Ach nee, aber das ging aber in eine andere Richtung, der Witz. Da ging es eher um die Topografie, um die fehlende. Ja. War es anders.
Genau.
Nee, ich weiß, was du meinst, ja, mit dem Flat Earth.
Genau. Also von wegen Raumfahrt, alles flache Erde.
Also, gut. Die Empfehlung, ISS-Überflüge gucken, gut, jetzt haben wir festgestellt, der Williams hat das festgestellt, bis Anfang Juli gibt es keine, aber es gibt Apps, die einen daran erinnern, so, jetzt könnt ihr mal wieder nach der ISS gucken. Und es ist schon schön, man steht einfach draußen, guckt so ein bisschen, muss nicht irgendwie, weiß ich nicht, den Hund reinholen oder gießen oder sonst irgendwas, sondern man steht einfach draußen, guckt nach der ISS, die vorbeifliegt, vielleicht hat man Ukulele dabei, macht ein bisschen Musik. Schön, freuen sich auch die Nachbarn. Nachts um 11. Düdelüdelü. Ja.
Es gibt ja so eine fantastische App von der NASA auf dem Apple TV. Weiß nicht, ob es die auch auf anderen Set-Top-Boxen gibt. Da kann man, also die App bietet, es gibt wahrscheinlich hunderte davon, nehme ich mal stark an, kann man NASA TV gucken und man kann aber auch diesen Livestream von der ISS einfach auf dem Fernseher anmachen und dann gucken, so diese Kamera, die quasi runterguckt auf die Erde, dann siehst du da so Landschaften vorbeiziehen. Das ist immer ganz nett, wenn man so irgendwie, der Fernseher ist an und man weiß gerade nicht, was man einschalten soll und man will ihn aber auch noch nicht ausmachen, dann klickt man diese App an und dann zieht da so Erde vorbei. Das ist immer sehr schön. Und man kann auch sich natürlich in der App eine Karte anzeigen lassen, wo sie da gerade rumfliegt, dass man ein bisschen Bezugspunkt hat und sich dann irgendwie versuchen kann vorzustellen, was sehe ich da eigentlich gerade? Welcher Kontinent ist das? Wo bin ich ungefähr? Das ist dann immer ganz nett.
Was das gibt?
Ich habe übrigens mal nachgeschaut, innerhalb von 5 Jahren fallen die zurück auf die Erde, wenn sie ausfallen. Nur aufgrund von atmosphärischer Reibung. Das ist ja ganz gut.
Aber es ist schon krass, dann, das würde ja bedeuten, dann fallen sie durch den Orbit von der ISS durch. Also je nachdem. Es gibt ja viele verschiedene von den Dingern, die werden ja schon alle unterschiedliche Orbits haben, aber 330 Kilometer, was hatten wir vorhin gesagt, 500 irgendwas. Gut, die Welt ist groß, die ISS ist verdammt klein, also die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt genau da durchfällt, wo die gerade rumzischt, ist dann auch irgendwie gering, aber
aber wenn ich so ein 260 Kilo Brocken trifft, das ist schon scheiße.
Ja.
Also bleibt nichts mehr
übrig. Ja, gut, aber auf den Schraubdrüsen.
Wenn ein Brocken da durchfällt, da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass der dich trifft, gell?
Ja.
Das ist schon sehr, sehr gering.
Naja, wenn die auf den Mond mit Schraubenschlüsseln werfen, ist das schlimmer. Gut. Wollen wir das Thema zumachen oder habt ihr noch Star.
Ja. Ich kann stundenlang drüber reden. Aber machen wir es zu.
Okay.
Machen wir es zu.
Haben wir noch mehr Themen?
Sehr gut. Also nochmal, man kann den ganzen Startkram ja nochmal nachschauen. Die Streams sind ja alle jetzt auch re-watchable.
Ja, aber wer will 5 Stunden sich das angucken?
Ja, nein, aber man kann zu den entscheidenden Dingern da springen.
Die haben vor allen Dingen dann die 19 Stunden live gestreamt, gell? Du konntest die ganze Zeit gucken, wie die da zur ISS fliegen.
Ja, ist doch cool. Das.
Ja, die haben eine schöne, da gibt es so 3 Minuten oder 5 Minuten, wie sie mal die Dragon zeigen, so ja, hier ist das und da und ich versuche mal aus meinem Sitz rauszukrabbeln und also ja, im Weltall dann. Das ist cool.
Ja.
Hier ist die ist auch dieser Crew Dragon ist auch einfach schick innen drin. Das ist auch, da ist auch irgendwie so dieser Tesla-Stylo-Move, halt, ne?
Ja, genau. Sieht alles nach, hat er doch vorher auch gesagt, irgendwie, sieht super nach Science Fiction aus, aber es ist auch gut in der Usability und es hat gut designt und zwar eben nicht
mit dem Kram, was die Russen so hochschießen, wie du da so drin hängst mit deiner 1 Milliarde Knöpfe und da sitzen da die hängen in diesen coolen
auch Space Shuttle
coolen Sitzaufhängungen.
Ja, genau. Auch so Vergleichsbilder, wie das aussah im Space Shuttle. Ja, es ist halt, Design ist eben nicht nur Aussehen, sondern es ist auch gut gemacht einfach. Also
ja gut, Space Shuttle ist halt gemein, effizient. Weil da liegen halt auch Dekaden dazwischen. Aber was die Russen halt heute noch benutzen, gut, das ist auch Design vor Dekaden, aber genau. Die hätten ja jede Chance gehabt, das zu modernisieren. Ich meine, die regeln ja noch da dran. und ja, und jetzt kommt da halt einfach so einer daher und sagt, ja, machen wir da Touchscreens hin, wir brauchen dann irgendwie nur so 10 Knöpfe für die wichtigsten Sachen.
Und nur 3 Monitore und nicht 10.000 genau. Kleine Lichtlein.
Und das Rest von dem Ding ist einfach leer, da ist einfach schick, da sind weiße Wände und Fenster und das ist nicht alles voller Schläuche und Zeug und Geraffel und die Leute sind da so eingequetscht zwischen allem,
ja.
Sondern da ist Platz drin. Ja. Das ist so,
die Knöpfe sind
ja,
cool.
Und diese Knöpfe, also ich war kurz überrascht, aber dann ist mir natürlich auch klar geworden, warum das so ist. Dieser Vergleich, man denkt ja, wir sind in einer höher technisierten Ära jetzt, als damals im Space Shuttle. Und deswegen ist es so verwirrend, wenn du das Space Shuttle siehst und es leuchtet wie ein Weihnachtsbaum da drin. Ja, also das ist ja, sind ja wirklich 10.000 Lichtlein, die schauen da auf eine Wand oder haben geschaut auf eine Wand von LEDs oder was auch immer das damals, nee, wahrscheinlich Birnchen oder so. Und heute sind es halt einfach nur, ja, 3 Bildschirme, die ihnen direkt vorm Gesicht hängen, deswegen auch gar nicht so wahnsinnig riesig sind. Und mehr ist es halt nicht. Weil genau wie mit unseren Handys, da ist halt alles drin, ja? Da, man braucht nicht mehr 1000 Bildschirme und Lichtlein.
Ja, aber sie haben irgendwie jeder 10 Knöpfe davor, um, weiß ich nicht, die Fallschirme auszulösen und so, diese ganzen Sachen, die, wenn du dann durch die Atmosphäre rauscht und es alles wackelt und du halt auf einem Monitor, keine Ahnung, dann brauchst du halt einen 10-Zentimeter-Knopf, um die Fallschirme auszulösen. Jupp, dann machst du halt einen physikalischen Knopf. Den auch merkst und den triffst du noch. Ja. Und
ja, du willst auch nicht erstmal 3 Untermenüs aufmachen müssen für diesen wichtigen Schaltvorgang jetzt gerade.
Ja, gut, das wird wahrscheinlich schon, da, vielleicht denkt sich da ein Programmierer, Mensch, wenn die da beim Eintritt sind, vielleicht brauchen sie Fallschirme irgendwann. Ich mache mal Fallschirme nach oben. Also
genau.
Im Menü, im Untermenü natürlich wieder Eintritt. Wäre blöd, wenn sie mal
Start eindrücken. Dann macht der Computer von der Kapsel gerade ein Backup. So ist es beim Bob immer. Genau. Nee, Fallschirm geht gerade nicht. Ich mache gerade ein Backup.
Ich mache ein Backup. Blöd. Ich bin gerade die neue Version ein. Nein, machen wir Fallschirm auf.
Machen wir ganz oben in die scrollbare Liste mit 3 Bildschirmen groß und dann hat er gerade woanders hingescrollt, dann findet er es nicht, obwohl es ganz oben ist. Verdammt. Ja,
genau. Oh Mann.
Ah. Ja, ich habe Fallschirme unter 11 gesucht. Wieso sind die ganz oben?
Ja. Nee, super sieht das aus. Und die Anzüge sehen super aus und sie funktionieren eben auch. Also es ist eine tolle Sache.
Ja.
Gefällt uns.
Ja, genau. Spoiler, sie sind angekommen.
Ob das natürlich super ist, da kann man ja drüber streiten, dass eben die Privatwirtschaft da, das ist natürlich auch irgendwie spooky, klar. Meine Frau hat auch gesagt, so, finden wir das gut, dass jetzt etwas, was sich die Regierung nicht mehr leisten kann, sich einfach irgendein durchgeknallter Milliardär leisten kann oder ein Unternehmen? Ja, kann man drüber streiten, ob wir das gut finden. Weiß ich nicht. Ne? Habe ich auch noch keine dezidierte Meinung dazu, aber.
Wenn wir immer Milliardär werden mit unserem Podcast, dann können wir auch, dann machen wir hier Raumfahrtprogramm. Starten wir in Darmstadt und dann fliegen wir da hoch.
Hm. Ja, ich meine,
ist das nicht so der normale Weg Sachen, der Dinge? Also
sein Geld auszugeben, ne?
Ist jetzt halt noch sehr früh in dieser Umwandlung, aber weiß nicht, wahrscheinlich war das irgendwann mal mit Autos nicht, aber mir fällt jetzt gerade keine gute Analogie ein, aber es gibt mit Sicherheit Technologien, die am Anfang auch irgendwie nur so Nation States hatten und dann irgendwann heute hat das jeder, seien es jetzt Supercomputer zum Beispiel, heute haben wir das in der Hosentasche. Wie gesagt, mir fallen gerade keine guten Analogien ein, aber wenn irgendwann Space Travel, wenn wir dann unsere Mars-Base haben und den Belt und all diese ganzen Expanse-Sachen, wenn das normal werden soll, dann müssen ja irgendwann die Firmen da reinkommen. Dann muss es ja irgendwann Privatwirtschaft werden. Und ich meine, klar, jetzt sind wir sehr, 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 sehr früh in dieser ganzen Schiene. Da wird noch ein paar hundert Jahre ins Land gehen. Aber jetzt fängt halt an, so langsam rüber zu diffundieren.
Ja, gut, und ist halt vielleicht auch deswegen auffällig, weil man gerade auf einem anderen Gebiet ein ähnliches Phänomen sieht, auch mit Amerika, nämlich was Gesundheitsversorgung angeht, beziehungsweise jetzt Seuchenhandhabung, wo eben auch die Regierung ein mehr als schwaches Bild abgibt und eben eine non-governmental Organisation, nämlich Bill Gates, die Aufgaben der Regierung übernimmt und eben auch die Connection zu der ganzen Welt, also dieses Thema Ausstieg aus der WHO. Es fehlt ja nur noch, dass die Gates Foundation in die WHO einsteigt oder so. Das ist jetzt völlig ins Unreine gedacht, gell? Aber so das Gefühl hat man ja. So der Trump kümmert sich nicht mehr drum. Ja, am Ende kriegen sie den Impfstoff trotzdem, weil der Bill Gates halt noch mit im Boot war. Ist natürlich, ja, also nehmt mich jetzt nicht so, ich meine es nicht ganz so ernst, aber so im überspitzten Sinne, ja.
Ja.
Dass sich eben da auch die im Endeffekt die Privatwirtschaft drum kümmert und auch wieder ein paar Milliardäre, die sich dafür eben genötigt fühlen. Und da, ich meine, ja, kann man schon drüber streiten, ob man das gut findet, ne? Das, weil die sind nicht gewählt. Die haben einfach nur Geld verdient.
Schon auch. Ja, klar, gut, das ist jetzt natürlich schon nochmal ein anderes Ding als sowas wie Weltraum, Erkundung. Das ist jetzt nicht irgendwie Daseinsvorsorge oder so, wo jetzt ein Staat zwingend in der Verantwortung gesehen wird, sondern man könnte jetzt auch genauso gut sagen, ja, das da oben ist halt Wissenschaft und irgendwie, und wenn Firmen das da oben erforschen wollen, ja, von mir aus. Da könnte man ja geteilter Auffassung sein bei sowas wie, ja, Gesundheit, klar. Sehe ich das noch ein bisschen enger, aber wenn du auch an sowas wie Weltraumtourismus denkst oder so, das ist ja nun schon länger, das war Anfang der 2000er, als die ersten Leute irgendwie auf die ISS geflogen sind, die sich da quasi eingekauft haben irgendwie und dann von den Russen da hochgeschossen wurden, wo die Russen quasi irgendwie, weiß nicht, damit Geld einfach.
Jetzt war auf die Mir noch, oder?
Nee, es gab auch Leute, die auf die ISS, ja, auf die Russen haben da einen ihrer Plätze auf der ISS quasi verhökert. Ja, so genau weiß ich es auch nicht mehr, aber es hat es mehrfach gegeben. Und
Hat die Theresa neulich auch gesagt, so, ja, wenn die jetzt Touristen da hochschicken, dann ist das ja sinnlose Umweltverschmutzung. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, aber man könnte auch so argumentieren, sie würden vielleicht gar nicht hochfliegen und sie lassen sich halt finanzieren von einem, der halt mitfliegt. Kann man auch so sehen, ja?
Ja, genau, so ungefähr, ja. Aber natürlich ist es irgendwie eine Umweltverschmutzung, ist es ganz klar, aber ich meine, gegen alles, was wir so gegen das, was das Raumfahrtprogramm verbrennt, mit den paar Starts im Jahr und seien es auch Dutzende von Starts, gegen alles, was wir in 5 Minuten so verfeuern auf der Welt, das it pales in comparison. Also das ist das kannst du.
Ja, klar.
Wenn ihr das Geld hättet, würdet ihr fliegen?
Zur ISS und zurück?
Ja.
Ich denke, ja. Ah, da müssten meine Kinder irgendwie, weiß nicht, im Erwachsenenalter sein, sodass ich, falls da was schief geht, dass ich dann nicht irgendwie eine 3- und einen 5-Jährigen zurücklasse oder sowas, aber
falsche Reihenfolge. Da wäre ich schon ganz schön alt, gell?
Ja, also insofern, das ist jetzt so ein bisschen theoretisch, aber
ist das, also wir waren am Wochenende, haben wir Freunde gesehen und die haben, da kam es dann auch auf das Thema, weil halt gerade der Start war, und Nee, das Andocken war da gerade. Und da haben die dann auch, kam auch die Frage so, würdet ihr hochfliegen? Und meine Frau dann so gleich vollmundig, also mein Mann auf jeden Fall. Und ich dann so überlegt so, bin mir gar nicht so sicher, ich weiß es nicht. Also, ja, vielleicht, aber möglicherweise. Also beim Achterbahnfahren scheiße ich mir ordentlich in die Hose. Ich weiß nicht, wie
das beim Achterbahnfahren wäre. Ich glaube, das ist ein bisschen wilder.
Ich weiß nicht, ob das wilder ist. Das ist halt, das ist, ich meine, auch das mit dem Achterbahnfahren, das ist ja nur zum gewissen Teil rational, die Angst. Und vor was man Angst hat, das ist ja auch, das ist ja sehr relativ und sehr persönlich. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob mir das Angst machen würde oder wie weit mir das Angst machen würde. Ich weiß es nicht. Also Angst Freefall
würde mir das definitiv, aber
ja, sicher, aber so viel Angst, dass ich es nicht machen würde. Ja. Also Freefall Tower und sowas zum Beispiel macht mir keine große Angst. Aber Achterbahn halt schon. Ich weiß es nicht. Ja, also.
Mir machen so Drehdinger Probleme. Also ich weiß nicht, ob ich mich da durchquälen könnte oder ob ich dann das Training irgendwann abbrechen würde. Aber der grundsätzliche Gedanke, würdest du fliegen wollen, den würde ich auf jeden Fall bejahen.
Ja, das schon. Also
ich dann
das,
in der Kurzmaschine irgendwann den Knopf drücke und sage Schluss aus, lasst mich hier raus, ich will nicht mehr.
Ich glaube, das Hochfliegen und oben sein und so, das fände ich schon geil. Aber dieses wieder runterfallen, weil nichts anderes ist es ja. Das ist schon, weiß nicht, ob mir das
wäre, die bremst. Das ist doch super.
Ja, super. Ja,
du hast die ganze Zeit die Bremse angezogen. Also.
Also, ob mir das so großen Spaß machen würde, weiß ich nicht. Das wäre wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie hieß er? Howard Wolowitz. Bei seiner Rückkehr von der ISS.
Klär uns auf.
Ja, Big Bang Theory, der war doch oben.
Ja, achso, das gucke ich ja nicht.
Achso. Und da machen sich doch die Russen immer lustig, weil der fliegt ja mit den Russen und die Russen machen sich halt immer so lustig, dass er die ganze Zeit geschrien hat wie ein Baby.
Das kann ich mir überhaupt und er feiert sich vorstellen.
Halt als großen Astronauten unten immer. Bei jeder Party immer. Und nur wenn die Russen halt irgendwie in einem Videochat mit dabei sind, die ziehen ihn halt immer auf und haben ganz gemeine, nennen ihn Fruchtzwerg, weil seine Mutter ihm irgendwie Fruchtzwerge mitgegeben hat, also keine Ahnung. Total gemein. Und ich befürchte, es könnte mir da schon auch blühen.
Ja gut, aber da kannst du ja dann drüber stehen und sagen, hey, ich war in Space, geht mir
ja
doch.
Ja genau, okay. Ich bin dafür Astronaut, ja genau. Ja logisch.
Ja. Ich glaube, ich würde auch hochfliegen.
Ist da hochgeflogen, um ein Klo zu reparieren? Das war doch seine Aufgabe, oder? Oder um ein neues Klo zu installieren.
Das ist jetzt schon wieder sehr Space-Forcig, wo man einfach mal so Handwerker und Hausmeister.
Ja, es ist auch so. Also, gab es alles schon bei Big Bang Theory.
Ja. So. Genug Weltraum-Schabernack.
Schabernack.
Besprechen wir jetzt noch den Film oder besprechen wir den jetzt nächste Woche?
Ja, noch das ist eine gute Frage. Na, kommt dann.
Dann los.
Auf. Ich bin dicht. Lass uns loslegen.
ANNA möchte ich sagen.
ANNA. Von hinten wie von vorn.
Okay, ihr seid auch dicht, das ist schön.
Der Nachteil, das habe ich jetzt gerade eben festgestellt, wenn man sich so einen Premix macht, man kann nicht nachschütten. Ich sitze jetzt hier und schütte mir Wasser in meine Eiswürfel, das ist total blöd.
Das ist nicht okay, ja.
Ja. Vielleicht drehe ich mich gleich mal leise und schütte nach. Anna, wir haben einen Film geschaut. Worum ging's?
Soll ich mal?
Ja, mach mal.
Oder willst du, Christoph?
Nee, mach du.
Mein Bob ist ja halt noch frisch.
Ach ja, so. Eben.
Na gut.
Eben.
Also es geht um einen Film aus dem Jahre 2019 von Luc Besson. Luc Besson.
Du hast es gespoilert, verdammt.
Hallo.
Was, warum?
Ich habe es erst im Abspann gesehen und dann wurde mir einiges klar.
Ach so.
Sehr hellend.
Ja.
Ja, ist wirklich
ja, wir haben eine russische Dame, die uns am Anfang so gezeigt wird, dass sie irgendwie auf einem russischen Wochenmarkt irgendwie Matroschka-Figuren verkauft und dann wird sie von einem Model...
Was massiv unglaubhaft war.
Ja, ein bisschen. ja, dann wird sie von einem französischen Modeling Agent quasi dort aufgelesen, ob sie nicht Model werden möchte, und dann wird sie gleich nach Paris in eine Model-Karriere-Umlaufbahn geschossen. Und dieser ganze Mädchentraum, der da uns hingelegt wird von der
russischen... Ich hab den Gin leer, ich hab's geschafft. Stefan, ich habe hier eine Flasche leer. Das ist toll.
Was?
Ich hätte es nicht gedacht, als ich die Flasche gesehen habe, Freund, dass ich die leer kriege. Also,
okay.
Ich habe einen Tee. Weiter geht's.
Glückwunsch.
Yeah.
Also, dieser Mädchentraum, der uns da hingelegt wird, endet dann jäh, als sie plötzlich an einer Stelle etwas unerwartet eine Waffe zieht und jemand abknallt, so kaltblütig ermordet. Und dann fängt der Film an, führt er hin, einfach immer Zeitsprünge zu machen und immer in unterschiedliche Ebenen reinzuspringen.
Ja, also, immer hin und zurück. Es war ganz schön hart.
Genau, drei Monate vorher, sechs Monate zurück, drei Jahre vorher, drei Monate zurück.
Genau, man hat immer versucht, so immer mitzurechnen, so, okay, wo müsste ich jetzt sein? So 1988,
wer bin
1992.
Ja.
Genau. Genau, ja, das stimmt. Also er spielt so zwischen 85 und 92, irgendwie so Pi mal Daumen.
Ja, was mich auch irritiert hat, war, dass ich dann immer überlegt habe, so, okay, der KGB müsste jetzt eigentlich langsam mal aufgelöst sein. Und dann springt es aber wieder hin und her und, also, ja, bin irgendwie durcheinander gekommen. Bis wann gab es den KGB? Den gab es doch nur bis Anfang der 90er, oder?
Ja, irgendwann ist er dann FSB geworden, ne?
Ja, genau.
Weiß ich jetzt auch nicht 100%. Naja, jedenfalls lernen wir dann die Hintergründe dieser Geschichte, nämlich, dass sie nicht wirklich einfach nur ein beliebiges Mädchen ist, das da zum Modeln entdeckt wird, sondern da gibt es eine etwas längere Hintergrundgeschichte und eigentlich ist sie KGB-Agentin und daher ist dieser kaltblütige Mord an demjenigen da, das ist ein Waffenhändler oder keine Ahnung.
Ja, und die ist nicht nur irgendwie Agentin, sondern die ist eigentlich ein Killer, gell? Die ist eigentlich ein Killer des KGB.
Genau. Und ziemlich gut noch dazu. Und insofern ist dieser Move nicht ganz so out of character, wie er am Anfang wirkt, aber es wird...
Nee, ist überhaupt nicht out of character.
So hingelegt. Und dann dürfen wir so ein bisschen dabei sein. Wir lernen dann über die Rücksprünge, wie ist sie in diese Situation gekommen, warum ist sie als Model dort angeheuert worden, das hat alles Gründe und Hintergründe. Und wie ist damals ihre Anwerbung mit dem KGB gelaufen, wie ist sie überhaupt da reingekommen in dieses Line of Work und was ihr
schlussendliches
Ziel ist und wie sie dann da rauskommt, genau.
Ihre Chefin beim KGB ist gespielt von Helen Mirren.
Ja,
wunderbar. Schon etwas überspitzt, also schon ein bisschen klischeehaft, aber ja, aber hat schon gepasst.
Helen Mirren kann das einfach toll. Krass. Findest du?
Ja, du nicht.
Ich eh nicht, aber das ist ja nochmal was anderes.
Ja, und auch sonst ist das auch etwas, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Ich dachte erst so, ja, das ist so eine so ein russischer Netflix-Film, natürlich nicht Netflix, war Amazon, glaube ich, gell? Aber ich dachte, es wäre halt so eine russische Produktion, ja? Und dann tauchte Helen Mirren auf und habe ich gedacht, ah, okay, sie haben Helen Mirren eingekauft, wow, Respekt. Dann kam irgendwie Luke Evans, der ja auch einen russischen Agenten spielt, den ich kannte aus diesem Dracula-Film, wo er Dracula spielt. Der heißt irgendwie so diese Vorgeschichte von Dracula im Endeffekt. Also er als Vlad und so.
Dracula Untold,
genau. Und dann Cillian Murphy. Und da habe ich gedacht so, Moment mal, also irgendwas stimmt doch hin, das ist doch kein russischer Film. Und dann spielt es auch dauernd in Frankreich. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen und dann erst im Abschnitt habe ich gesehen, Luc Besson. Ah, okay. Und dann so, ja, ist halt auch das typische Luc Besson Action-Feuerwerk, was super anzusehen ist, was toll choreografiert ist, was immer interessant und spannend ist und immer irgendwie so einen roten Faden hat, immer so ein bisschen drüber. Man denkt sich klar. Auch sie eben so einerseits ein perfektes Model und aber auch ein perfekter Killerin und immer noch ein doppelter Boden.
Viele, man sieht das da schon halt, sehr ja, viele von genau, Luc Bessons Steckenpferden. Ja, das stimmt schon. Sie ist übrigens tatsächlich die Hauptdarstellerin, ja. ist Russin. Also die ist in Russland.
Ja, die war total glaubhaft. Also
Nee, ich meinte nur, weil deine ganzen anderen Darsteller, die du gerade aufgezählt hast, alle Russen spielen, aber Cillian Murphy nicht, aber die anderen, die du genannt hast, spielen alle Russen und sind keine. Bei ihr
gar nicht, sind Briten, ja. Nee, sie ist so klassisch, klischeehaft russisch. Super. Ja.
Ja, diese, wie du gerade sagst, diese Menge an doppelten Böden, das ist ja schon so, die Geschichte legt immer noch einen drauf, auch am Ende im Showdown, ja, genau, dann so. Und nee, wenn du denkst, dass das alles ist, dann hast du dich geschnitten und nochmal und nochmal und nee, aber
ja, ist halt, Luc Besson, gell? Luc Besson hat sich ja gedacht, ja, okay, ich mach Transporter, aber es soll eine Action, eine Agentengeschichte sein und bei Agentengeschichten muss man immer ganz viele doppelte Böden einziehen und die ziehe ich euch ein, ja. Und ja, hat er gemacht. Das ist halt, ja, Luc Besson ist halt ein Handwerker, das merkt man richtig. Der brennt dafür und hat da Spaß dran, ganz offensichtlich. Ich weiß nichts über Luc Besson, keine Ahnung, wie der aussieht oder wie alt er ist, keine Ahnung. Aber also das, wie ich seine Filme wahrnehme, fühle ich darin immer, dass der das richtig geil findet und dass er einfach sein Handwerk versteht, dass er einfach einen roten Faden machen kann und das spannend machen kann und es gut aussieht und es sieht halt, und es ist immer seine Handschrift ist mit dabei. Also ich finde das super. Und das hat es für mich so ganz rund gemacht dann am Ende. So, ah, klasse, jetzt ergibt alles Sinn.
Die Kampfszenen, sind die euch auch manchmal so wie so eine choreografierte Tanzchoreo vorgekommen?
Total, ja.
Und das fand ich manchmal ein bisschen anstrengend, weil man den Leuten, die sie da angegriffen haben, diesen Horden von belanglosen, gesichtslosen Abschlachtmaterialien, ja, die da auf sie zustürmen, denen hat man angesehen, dass sie teilweise vom Timing her ein bisschen falsch waren oder dass es so hingebastelt war wie bei so alten Bud Spencer Filmen, wo die Leute mal kurz warten, bis sie dran sind mit abgeschlachtet werden.
Ja, oder wie in solchen Eastern. So Bruce Lee und sowas, wo die auch um ihn rumstehen und nacheinander kommen. Ja.
Erst ihr zwei, dann du da drüben, ja, dann der so und dann super. Hier.
Ja, genau.
Und der eine steht halt zu früh an der Stelle, wo er eine reingehauen bekommt und muss dann da kurz warten, bis er eine reingehauen bekommt. Und du denkst dir, Gott, so, warum steht der da so dumm rum? Und dann kriegt er dann
einen aber von, selbst, von Latz das, selbst das hat so einen gewissen Charme, finde ich. Also ich finde
ja, weil es halt auch von den Moves, die sie dann da in der Mitte des Bildschirms abzieht, das ist halt schon sehr beeindruckend, das ist schon klar. Ja. Und wenn du auf sie guckst, dann sieht es wahrscheinlich auch alles extrem slick aus, nur wenn du dann halt mal irgendwie links an den Rand guckst, was der Typ da hinten macht, dann bricht das relativ schnell in sich zusammen. Aber allein dieser erste massive Ausbruch an Gewalt in diesem Restaurant, setzt du dich dann schon nochmal erstmal gerade hin in deinem Stuhl und denkst dir, was passiert denn hier gerade?
Also, ja, richtig geil.
Und nochmal und weiter und da kommen noch zwei.
Ich habe mich immer gefragt, wo die alle wieder herkommen.
Ja, gell?
Es gibt dann immer so
Phasen zwischendurch, wo sie dann 70 Plätze und bestimmt 150 Leute kalt gemacht.
Ja, also, aber auch so in drei oder vier Wellen auch, weißt du, wo sie dann so, dann sammelt sie wieder eine Waffe auf, nimmt die in die Hand und geht dann so um die nächsten Ecken rum und so und sucht den Typen, den sie eigentlich sucht. Und da ist dann relativ Ruhe und im Hintergrund rennen nochmal so zwei Leute aus dem Haus. Und du denkst, jetzt ist das Restaurant leer, jetzt sucht sie den Typen, ob der noch da ist, den sie abknallen will.
Und dann noch
und geht um die nächste Ecke, dann haut ihr einer kommt irgendwie aus der Ecke und haut sie. Und wenn sie den abschlachtet, dreht sie sich um, stehen wieder 28 Leute hinter ihr. Wo kommen die da her?
Super. Die hat Luc Besson da reingeschickt.
Genau.
Reingestellt, gebeamt. Ja. Das ist so gut. Nee, ich finde das klasse. Es ist halt richtiges Popcorn-Kino.
Das ist Popcorn-Kino, ja. Das ist so ein Fire-and-Forget-Film, den werde ich nicht lange daran erinnern, aber der hat Spaß gemacht, das definitiv.
Ich hatte jetzt schon, als wir angefangen haben, vorhin aufzunehmen, haben wir drüber gesprochen, ob wir heute machen oder auf nächste Woche schieben, weil wir nicht wissen, ob wir für nächste Woche einen Film schauen können, den wir alle schauen können. Haben gedacht, na, vielleicht schieben wir noch ein bisschen nichts. Und dann hast du gesagt, ich habe ihn gerade frisch. Nicht, dass ich wieder einen Teil vergesse und habe ich mir gedacht bei mir ist er jetzt, ich glaube, 2 Wochen her und ich beginne schon, dass er verblasst. Also er hält tatsächlich nicht so wahnsinnig an. Also er macht halt einfach Spaß. Jetzt, wo wir drüber reden, erinnere ich mich wieder dran. Aber stimmt schon, in einem Monat werde ich ihn mehr oder weniger vergessen haben. Aber egal, es ist einfach, Luc Besson ist immer ein großer Spaß. Also
ja. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn ich jetzt jemand fragt, auch in 2 Monaten oder in 2 Jahren. Hier, sag mal, Luc Besson, Anna, kann man das gucken? So, ja, ist ein großer Spaß.
Unbedingt, ja.
Also das, genau. So, das finde ich, das bleibt übrig.
Ja. Ja, die Helen Mirren ist einfach, das kann sie einfach gut, solche etwas schrulligen alten Damen, so, die hat sowas, also was Böses auf eine Art irgendwie. Also spielt eine ihrer Vorgesetzten im KGB und die ist so immer wenn sie im Bild ist, dann weht so ein eiskalter Wind durch die Szene irgendwie und das ist schon gut gemacht.
Ja, die ist schon beängstigend.
Ja. Eigentlich beängstigender als der böse Chef, der wirklich, also der nächste, der ganz obere KGB-Chef, der ist ja eigentlich viel, viel böser in dem Film, aber
der
vor
ja
dem hat man nicht annähernd so viel Angst.
Genau, der ist einfach so überspitzt eigentlich. Ja.
Ja, aber das hat so, vor allen Dingen, Stefan, du hast es irgendwann in einer der letzten 10 Dutzend Folgen, ich weiß gerade nicht mehr wann, sprachst du mal davon, so alte Filme, wo klar ist, die CIA gegen den KGB, die Ami gut, Russe böse und diese beiden prallen aufeinander und wir wissen alle, was hier sozusagen, worum es geht und wo die Fronten verlaufen und dann wird da irgendeine Geheimagentengeschichte erzählt, so die alten James Bonds und Dutzende andere Filme kommen da in den Sinn und dass heutzutage das alles ja viel komplexer ist, weil man das alles so nicht mehr erzählen kann und der Film nimmt sich dann einfach die Freiheit und sagt, so hier, 1985, bang, und dann sind wir wieder in dieser alten Zeit und dann erzählen wir halt wieder die alte Geschichte und alles funktioniert wieder nach diesem Muster, wie wir das kennen und lieben, aus diesen alten.
Obwohl dann zum Teil, also ich hatte zum Teil auch das Gefühl, oder ja, habe ich manchmal auf so Sachen geachtet, so, dass du so, hey, Moment mal, gab's das schon zu der Zeit? Ach, scheißegal. Ja. Und ich glaube, genau so hat der Luc Besson da auch agiert. Und genauso eben
Handys,
auch mit dem
das
KGB.
Das ist ein bisschen fragwürdig, ne?
Stimmt, ja
so
genau.
Die hatten so Handys, die haben mich sehr an meine ersten Handys erinnert und ich weiß sehr genau, dass ich meinen ersten Handyvertrag 1997 abgeschlossen habe.
Ja, genau, das war viel zu früh.
Und die mein Vater, glaube ich, ja, und die haben teilweise so Handys gehabt, die genauso aussahen, wie das, was ich irgendwie 97 und mein Vater 95 gehabt hat. Genau solche Handys hatten die 10 Jahre vorher im Grunde. Und das
genau, das ist halt einfach so, besonders, ja, diese Handys, ja, das ist lang her, das war irgendwann in unserer Jugend, scheißegal, ob es jetzt 1988 oder 97 war, völlig wurscht, ja. Drauf geschissen, sieht gut aus, ja. Und so hat er das, glaube ich, gedacht beim Machen und so guckt man es dann auch, ja. Und auch mit dem KGB, dass ich überlegt habe, so, Moment, na, 1993 gab es da den KGB überhaupt noch? Irgendwie kann doch irgendwie nicht sein. Also ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt nicht überprüft, aber und dann ist es aber auch so, ach wurscht, ja, das ist im Endeffekt ist es auch nur eine Parabel auf völlig egal, ja, auf so Agentenfilme. Ist ja bei James Bond im Endeffekt auch so. Ja, das die Sache mit dem Kalten Krieg und das, ja. Und dieses neue Erzählen von James Bond mit Casino Royale und so, das ist ja auch irgendwie total seltsam, zeitreisig und eigentlich auch nicht zu verstehen. Ist ja auch wurscht.
Ich habe gerade überlegt, im Endeffekt jetzt, es gibt eine Szene am Schluss, da sitzt die Helen Mirren-Figur an so einem Laptop und der hat diesen charakteristischen roten Knubbel, den IBM und Lenovo-Laptops, oder früher IBM, heutzutage Lenovo-Laptops, diesen Trackpoint. Den gab es mit Sicherheit 85, 90 auch noch nicht.
Das nee, bestimmt nicht.
Es fällt mir jetzt gerade ein, wo du darüber geredet hast. Da dachte ich nämlich in der Szene noch, ach guck mal, die hat so einen Laptop, wie ich auch habe in der Firma.
Ja, genau.
Und weil du diesen roten Trackpoint, den siehst du halt, den erkennst du halt sofort, wenn da so ein roter Knubbel in der Mitte von der Tastatur ist. Ich habe in der Szene tatsächlich in dem Augenblick nicht, ich benutze es auch nie. Es ist da, es sieht lustig aus, aber man benutzt es nie.
Nee,
ich glaube, es ist ganz praktisch, wenn du im Zug sitzt oder so, wo du keinen Platz hast und deinen Laptop auf dem Schoß hast und keinen Platz hast, um deine Hand vernünftig an das Trackpad dran zu frickeln. Weil da, wo deine Hand, das Trackpad ist quasi direkt vor deinem Bauch, dann ist das, glaube ich, praktisch, dieses Teil.
Aber bei meinem Bauch verstehe ich das, aber bei deinem ist es doch kein Problem.
Ich wollte es ja auch dir anpreisen.
Ach so. Übrigens, ich habe gerade mal recherchiert, was mit dem KGB, ich habe ihm da Unrecht getan, den KGB gab es bis 1995. Er wurde 1991 reorganisiert, aber den FSB gibt es erst seit dem 3. April 95.
Okay.
Okay.
Siehst du mal.
Also was das geht, immerhin. Das angeht. Ja. Großer Spaß also und hat mir Lust, ja?
Nee, ich habe gerade in die Factual Errors in der IMDb reingeguckt, da wird nichts über Technik erwähnt, also vielleicht ist das noch keinem aufgefallen außer uns.
ja. Oder es war allen egal, ja, kann ja sein. Mir hat der Film große Lust gemacht, diesen Valerian-Film zu schauen. Habt ihr den mal gesehen? Ist nämlich auch Luc Besson und es spielt auch unsere Hauptdarstellerin mit, allerdings nicht als Hauptdarstellerin.
Den habe ich auf meiner Liste, aber irgendwie irgendwas hat mich an dem Ding immer abgestoßen. Ich glaube, es ist irgendwie wieder eine von diesen Geschichten, wo die Hauptdarsteller alle Kinder sind, oder? Ist das das? Habe ich oder berichte ich da was durcheinander?
Nee, ich glaube, du verwechselst mit Jupiter Sending, oder? Aber ich bin mir nicht sicher.
Nee, das ist doch. Da sind Erwachsene drin, ja.
Nee, aber das ist doch hier. da ist doch dieses Model mit den zusammengewachsenen Augenbrauen oder mit den großen Augenbrauen. Na, wie heißt das? Cara Delevingne. Ist doch so der Schwerin. Oder? Ich glaube.
Okay, also ihre Augenbrauen sind nicht zusammengewachsen, es tut mir leid, die das.
Nee, ist nur groß. Ist nur groß. und ich will endlich mal wieder im Rausch der Tiefe will ich auch endlich mal wieder schauen. Wird mal wieder Zeit.
Okay, also vielleicht sollten wir mal Valerian gucken, dann können wir darüber sprechen. Er hat doch ungefähr die gleiche Bewertung in der IMDb, also.
Dann
gut, wird großer Spaß.
Ähnlicher Film sein.
Von Luc Besson, das ist hier, glaube ich, hier. Das erste Bild ist direkt so ein riesiger, weiß nicht, was ist das, ein Drachen, ein klick einfach mal die IMDb an und schau dir dieses erste Bild an, was dir da entgegenfällt. Das
ist doch dann, so ein Weltraum-Dings, oder?
Sieht aus wie so ein Wurm aus Dune oder so, keine Ahnung. Ein riesiges Monster jedenfalls. Also würde ich vermuten, nicht der gleiche Film, aber ist nur eine Theorie.
Ich glaube doch, gleicher Film, nur in anderem Setting.
Okay.
Weil am Ende sind es fast immer die gleichen. Nee, allerdings im Rausch der Tiefe ist es schon ein anderer Film. Das ist halt nicht dieses Action-Feuerwerk. Aber auch sehr rund und sehr, ach, ich liebe diesen Film.
Es ist halt ein bisschen auch immer so diese Objektifizierung von schönen Frauen. Das ist Luc Besson aber auch, das muss man ihm auch immer vorwerfen.
Diese also, was? Das fängt Objektifizierung bei von was?
Von schönen Frauen. Also, dass man
auf jeden Fall.
Dass das halt viel, viel optisch nochmal zwei Ebenen besser wirkt, wenn diese choreografierten Action-Kampf-Szenen halt nicht irgendwie zwei schwitzige Typen sind, sondern wenn da eine in Dessous kämpfende, langbeinige russische Superschönheit Leute ermordet, dann sieht das halt irgendwie besser aus, als wenn es halt irgendwie, weiß nicht, Claude Oliver Rudolph ist.
Na?
Ja, nun, also
gibt es schon auch Gegenbeispiele
von ihm, gell? Das fünfte Element zum Beispiel, wenn dann sie anfängt.
Leon, der Profi zum Beispiel, ist ein Gegenbeispiel.
Ja, klar.
Lucy wiederum, ja, hast
schon. Ja, also er hat da so ein Muster, was immer mal wieder auftaucht. Nicht jedes Mal vielleicht, aber doch schon immer mal wieder kommt.
Ja, Nikita, ja. Ja, gut, egal.
Also, machen wir einen Haken dran. Ist ein Spaß gewesen.
Ja.
Anna. Auf Amazon Prime.
Genau, kann man gut gucken.
Ja.
Letzte Folge haben wir viele Geschichten von deinem Herd gehört, Bob. Wie sieht's denn da aus?
Er ist fertig. Ganz fantastisch. Du bist ja letzte Woche, das hatten wir ja auch besprochen, warst du ja gerade, glaube ich, haben wir am selben Abend noch aufgenommen, ne?
Irgend sowas, ja.
Wo du hier warst und wir irgendwie mit Stichsägen als Bohrmaschinenersatz verwendet haben und all solche und nicht zu empfehlenden Dinge. Und tatsächlich habe ich dann, ich glaube, 2 Tage später oder so, unseren Elektriker hier vor Ort gehabt und der hat da ein Kabel dran gemacht und Rechnung habe ich noch nicht, keine Ahnung, was da noch auf mich zukommt, aber so schlimm kann es eigentlich nicht werden, weil es sehr, sehr schnell ging. Und ja, dann seitdem funktioniert er. Also er hat dann auch, ich habe dann noch diese Halteschienen montiert, die hatten wir ja noch nicht, als du hier warst. Ich hatte da kurz Bedenken, ob er, wenn ich die Halteschienen montiere, die nehmen ja auf jeder Seite nochmal so einen halben, dreiviertel Millimeter weg. Und der hat da schon so ein bisschen saugend reingepasst beim Anfang.
Ach, so war es so gut gebaut von uns.
ob das am Ende dazu führt, dass er dann vielleicht nicht mehr reinpasst. Es ist dann noch schlüpfriger, also man hat dann noch mehr drücken und hauen müssen, aber er hat dann so...
Hast du schlüpfrig der Elektriker hat gesagt? Sich,
ja, das schlüpfte da nicht so richtig. Das ist das falsche Wort gewesen.
Jedenfalls Bob hat der Elektriker einen schlüpfrigen Herd.
Genau. Das hat sich da so...
Der erzählt immer schlüpfrige Witze, wenn man anschaltet.
Ja, ich bin mit diesem schlüpfrigen Herd, bin ich noch auf die Fresse gefallen, beinahe. Ich wollte den dann nochmal rausmachen und auf den Esstisch rüberlegen. Und heb den raus, dann ist er nicht endlos schwer, aber doch schon schwer und vor allen Dingen unhandlich, schlüpprig. Weil er halt groß und ja, du hast ihn so nach vorne und dann laufe ich zu meinem Esstisch und will den abstellen und dadurch, dass ich den so waagerecht vorm Bauch hatte quasi, sehe ich ja nicht mehr, wo ich hinlaufe, weil ich gucke ja nur noch auf die Oberfläche von diesem großen Herddingsi, was ich direkt vor meinem Bauch halte und laufe dann und sehe aber nicht, wo ich hintrete, weil ich kann ja nicht durch das Ding durchgucken. Und geht nur zum Esstisch rüber und stolper über diesen verfickten Staubsauger, den wir da vom Vortag noch stehen hatten, weil ich ja mit Saubermachen noch nicht ganz fertig war. Und stolper halt mit dem Herd in der Hand über den Staubsauger und fliege da so halb auf den Esstisch zu und naja, sagen wir mal, ich bin etwas schwungvoller mit dem Herd am Esstisch angekommen, als ich das geplant hatte.
Hat deine Gattin nicht zu mir gesagt so, ey, von Krankenhäusern haben wir im Moment echt genug.
Ja, mir auch. Aber
gut, dass du dich an diese Regeln hältst bei euch.
Ist auch dem Herd ist auch zum Glück nichts passiert. Ich war dann, es war so ein Daumendrücken-Moment, als der Typ den angeschlossen hat und dann hat er die Sicherung wieder reingemacht. Da habe ich gedacht, jetzt bitte lass das Teil angehen, lass den nicht bei dieser Aktion noch kaputt gegangen sein.
Gleich nochmal zurückschicken, ja. Sehr gut.
Endlich aber, mal wieder zur Packstation.
Der passt nicht in die Packstation. Ihr habt ja das Foto gesehen, wo ich den mit dem Lastenrad zur Post gefahren habe, oder? Das war schon... Es war ein ja, seitenanfälliger war Turm auf meinem Fahrrad, mhm. Als ich den da zurückgeradelt habe. Nee, aber er ist angesprungen und er funktioniert, alle vier Platten gehen. Er hat auch äußerlich keinerlei Eindruck gemacht, dass er kaputt gegangen wäre. Man weiß ja nie, da kann ja innen irgendwas sein. Macht aber nicht den Eindruck, funktioniert ganz hervorragend. Und ich habe ihn ja noch halbwegs gelandet mit meinen Unterarmen, halt etwas schneller, als ich wollte. Ja, er hat reingepasst, hat angeschlossen, wunderbar, geht. Kapitel beendet. Und Christoph Lügen gestraft, der mich ja noch in wie vielen Monaten oder so wolltest du mich noch damit verarschen? Das hast du in der Einsendung gesagt.
Wahrscheinlich steht in den nächsten 6 Monaten noch der Staubsauger da, aber das ist ein anderes Thema.
Nee, den habe ich auch schon wieder weggeräumt. Ich hab auch Staub gewischt in der ganzen Wohnung.
Das war auch notwendig. Wohnung, aber
im Wohnzimmer, hinten in der Bar, also da war überall. Dieses Sägemehl. Und wir hatten ja auf der anderen Seite der Küche, hatte ich so Bettlaken über alles drüber geschmissen.
Ja.
Und als ich das wieder wegsortiert habe, habe ich dann gesehen, dass unter den Bettlaken, da hingen so Pfannen an der Wand, alles voller Staub. Ich weiß nicht, wie das, also durch diese Bettlaken ist es einfach durchgegangen. Es war vollkommen, das hätte ich auch lassen können, glaube ich. Ja, aber... Ich habe jetzt schon mehrere Essen darauf gekocht und ich bin sehr angetan davon. Aber das so Induktionsherde so Krawall machen, also dass die Töpfe und die Pfannen, ja, die machen immer so, also immer so ein hohes Brummen oder ein tiefes Brummen, je nachdem, was du einstellst und was für eine Pfanne ist.
Rhythmisches Brummen, ja.
Ja, und irgendwie dann gibt es ja noch den Lüfter, der dann gelegentlich mal anspringt, wenn du...
Das hat mich beim ersten Mal irritiert. Da habe ich erst mal oben die Dunstabzugshaube ausgemacht und dann lief die und ach, es war alles verwirrend.
Unsere hat keinen Lüfter. Habe ich nie echt gehört. Nee.
Also ich habe meinen bisher auch noch nicht dazu bekommen, anzugehen, aber das habe ich zumindest in der alten Firma schon erlebt gehabt. Wenn du da mehr Leistung forderst, dann springt irgendwann der Lüfter an. Nee,
das soll ich nicht.
Und mein Kochfeld hat einen, aber ich habe ihn noch nicht gehört. Also den habe ich noch nicht...
Ich werde morgen, wenn ich es nicht vergesse, bei meinem Küchenstudio anrufen und meinen Herd reklamieren.
Oh, hallo.
Weil nämlich, ich möchte dir keine Angst machen, Bob, aber ich möchte das Vario-Feld reklamieren. eine kleine Erklärung, der Bob hat nämlich einen Herd, der nur aus Vario-Feld besteht.
Ja.
Und ich nicht, bei mir ist es nur so ein Teil. Ich habe auf der rechten Seite so ein Vierer-Vario-Feld, das man aber auch zu 2 Platten trennen kann. Also du kannst 2 Töpfe draufstellen, wenn du willst, die getrennt ansteuerbar sind. Und dieses getrennt ansteuern funktioniert nicht mehr. Also ich kann nicht mehr dem Vario-Feld sagen, du bist 2 Felder. Dieser Knopf funktioniert nicht mehr. Also entweder bin ich zu blöd und es gibt irgendwo, ich habe irgendwas umgestellt, was, oder es geht nicht mehr. Was ziemlich blöd ist, weil der ist ja da eingelassen, also das ist ja unheimlich, keine Ahnung, was man da machen muss. Also was die da machen müssen. Naja, werde ich mal nachfragen. Ich weiß nicht, ob ich da noch Garantie oder sowas drauf habe. Ich habe das jetzt seit noch nicht 3 Jahren. Müsste ja noch irgendwas von Gewährleistung irgendwas geben, oder?
Nee, Gewährleistung geht nur 2 Jahre. Also wenn, dann hast du noch freiwillige Herstellergarantie. Das müsstest du halt schauen.
Ja.
Und Gewährleistung wäre eh jetzt auch schon so, also selbst wenn sie jetzt noch wäre, bei der Gewährleistung hast du nach einem halben Jahr Beweislastumkehr, dann müsstest du beweisen, dass der Fehler schon von Anfang an bestand.
Nee, war er nicht.
Ja, und damit ist auch die Gewährleistung an der Stelle pointless, aber eine freiwillige Herstellergarantie, die ist ja oft länger, also da hast du vielleicht noch was.
Ja, ist ja schon ein hochpreisiges Ding gewesen, also hoffe ich eigentlich.
Ja, du hattest
jetzt nicht Medion.
Ich hatte dich ja vorher gefragt, was du von diesem Vario-Feld hältst und ich habe euch dann gefragt, ob ihr lieber wolltet, dass auf der einen Seite auch Kringel sind oder ob ihr lieber wolltet, dass auf der anderen Seite auch Vario-Feld ist, und ihr habt dann beide gesagt, lieber auf der anderen Seite Kringel, wenn eins von beiden sein müsste. Und dann habe ich mich jetzt quasi gegen euren Rat entschieden. Ich weiß noch nicht, ob ich das bereuen werde. Also ich habe viel recherchiert, viel gelesen, und man findet vereinzelt Leute, die eurer Meinung sind, aber man findet auch sehr, sehr viele Leute, die einfach mit diesen Vario-Feldern enorm glücklich sind. Und bei vielen Herstellern ist das einfach, kriegst du fast auch nichts mehr anderes. Und je höherpreisig du wirst, umso mehr Vario-Feld.
Ja, das
also
stimmt.
Das scheint also auch bei den Herstellern so zu sein, dass sie sagen, das da ist das Bessere, und wenn du richtig viel Geld ausgibst, dann kriegst du mehr Vario-Feld, weil was willst du mit den Kreisen? Und dann findet man aber tatsächlich auch viele, also immer mal wieder diese Meinung, die ihr da in unserem Gespräch vertreten habt, dass ihr sagt, dieses Vario, das kannst du alles fortschmeißen.
Ich meine, die Töpfe sind halt rund, gell? Also deswegen finde ich es eigentlich, es hat schon...
Die Induktoren, die da drunter sind, sind ja auch rund. Das ist ja nicht so, dass da, es wird vielleicht
aufgemalt.
Ja, da sind ja trotzdem runde Induktoren drunter.
Ja, stimmt.
Als mehrere, ja manchmal, kleine.
Wenn man Milch anbrennen lässt, sieht man genau, wie die Induktoren aussehen.
Ja, genau.
Physikgetest.
Ja.
Ja, ich werd sehen. Bisher, du hattest ja irgendwie gesagt, dass manchmal bei euch die Topferkennung nicht so 100% ist. Das hatte ich jetzt noch nicht. Also.
Ja, hatten wir jetzt mit einer kleinen Pfanne, ganz seltsam, die eindeutig auf dem Punkt stand. Ist eine kleine Pfanne, klar. Aber bei uns ist es so, wenn du auf einem bestimmten Punkt, wenn du den überdeckst, dann ist es erkannt. Und das Ding, also total seltsam, wird angesteuert, aber erhitzt nicht richtig. Also wird nicht richtig warm, aber es wird warm. Wie ich auch nicht verstehe, wie kann das sein? Kann das nur so halb induktionsfähig sein? Widerstrebt es irgendwie?
Hat diese Pfanne denn schon mal anders funktioniert, oder ist das bei der einfach immer so?
Es hat nichts mit Vario zu tun, sondern insgesamt auf unserem Induktionsherd. Aber das war mir nicht klar, dass das Pfannen auch so halb funktionieren. Ich dachte, die funktionieren oder sie funktionieren nicht. Aber die funktioniert irgendwie nicht so richtig.
Es war ein bisschen traurig. Ich habe bei mir so 7 oder 8 Pfannen an der Wand hängen gehabt, an so Haken. Und dann kam das Induktionsding und dann hing da noch eine.
Oh.
Alle anderen habe ich weggeräumt, weil nicht induktionsfähig, liegen jetzt hier im Arbeitszimmer, muss ich mir irgendwas überlegen, was ich damit tue. Also 1 oder 2 werden sicherlich vielleicht in den Bulli wandern, aber
den haben wir Glück gehabt. Also, ja. Hat fast alles gepasst.
Tja. Ja, ich habe eine neue vor einer Weile schon gekauft. Jetzt habe ich irgendwie 2 Pfannen, eine große, eine mittlere. Kleine brauche ich noch, und dann ist es auch wieder okay. Naja, nee, also dazu Kapitel abgeschlossen. Alles wunderbar.
Sehr gut.
Sehr gut.
Aber hier, Stefan, du bastelst doch auch gerade in Holz rum und sägst Löcher und
setzt
Dinge ein.
Ja.
Das ist doch irgendwie verwandtes Thema, ne?
Ja, es fühlt sich ähnlich an, es riecht auch manchmal ähnlich. Wir haben ja letzte Woche da bei dir ein relativ großes Loch aussägen müssen. Ich habe ja Bau an meinem Badtresen und habe da natürlich auch eine Gläserdusche drin versenken wollen, weil ich das einfach schön finde, wenn in meinem Tresen immer eine Gläserdusche drin ist. Also Gläserdusche ist dieses was man eigentlich in Basler Kneipen kennt, wo die Biergläser mit nochmal säubern. In der Bar, wir benutzen es halt für Jigger und Shaker und allem möglichen Kram.
Also wo es so ausgespritzt wird, ein Springbrunnen im
Endeffekt. Genau. Das ist ein Loch von 14 mal 14 Zentimetern, was halt nicht so leicht ist, wenn man keine Stichsäge hat. Aber wir haben ja auch bei dir einfach die Kreissäge, also so eine, wie heißt das denn? Handkreissäge?
Tauchkreissäge?
Ja, halt nicht so richtig Tauch. Freihand da mal versenkt und so habe ich dieses 14 mal 14, also ich habe halt das Sägeblatt so weit rausgemacht, dass es so, weiß nicht, 12,5, 13 Zentimeter waren auf der Aufsatzkante. Und dann habe ich Linien gezeichnet und dann einfach Maschine angemacht und langsam abgesenkt. Ich fürchte, das war nicht ganz der letzte professionelle Schritt, aber naja, also es hat nur ein, zwei Stellen rausgeschnitten. Da merkst du dann halt plötzlich die Kraft, die diese Säge hat. Ich bin so ein bisschen vor, ein bisschen zurück, um eben diese 14 Zentimeter dann zu treffen, die natürlich dann noch rund sind und muss man mit der Hand noch aussägen und so weiter. Und dann plötzlich greift die und zieht halt irgendwie so anderthalb Zentimeter außerhalb des Bereichs, wo sie hätte sägen sollen.
Shit.
Ja, zum Glück ist diese Tasse von der Gläserdusche so groß, dass man es nicht sieht. Also wenn du die Gläserdusche rausholst, siehst du so, ups, da sind zwei Schnitte drüber. Und wenn die Gläserdusche drin ist, dann siehst du überhaupt nichts. Also das funktioniert einwandfrei. Und dann habe ich das Speedrack, was ich ursprünglich, also Speedrack ist so Flaschenlager für die Flaschen, die man schnell vorne am Tresen im Zugriff haben muss. Man steht natürlich direkt vor einer Wand von Flaschen, die man sich natürlich auch alle schnappen kann. Aber oft ist es ja schon so, dass man sich irgendwie so ein paar Drinks überlegt, wo man sagt so, ah, die möchte ich jetzt ein bisschen promoten oder die stehen auf der Karte für heute Abend oder sonst irgendwas. Dann kann man sich die vorne so in dieses Speedrack räumen. Und das Speedrack war ursprünglich quasi eine Flasche tief gedacht. Und ich weiß gar nicht, entweder mit Christoph drüber geredet oder mit Jenny. Mhm. Ob ich nicht den Eiseimer da noch unten versenke. Du hattest auch mal sowas gesagt in die Richtung mit dem Eiseimer, Bob. Ich glaube, am Ende war es die Jenny, die gesagt hat, so, ja, mach doch das Speedrack ein bisschen tiefer, dann kannst du den Eiseimer noch mit reinstellen. Jetzt ist das Speedrack halt zwei Flaschen tief und der Eiseimer passt eben auch noch rein und das muss ich jetzt am Wochenende dann nochmal konstruieren, weil das natürlich in den Plänen noch nicht vorhanden war und ja, dann habe ich also es ist so, wenn man quasi hinter dem Tresen steht und also nicht auf der Gastseite, sondern auf der Seite, wo man arbeitet, hat man rechts unten einen Gefrierschrank. Das hat sich bewährt, einfach den Gefrierschrank in der Bar stehen zu haben, direkt vor einem Arbeitsplatz. In der Mitte ist eben dieses Speedrack und Gläserdusche und natürlich die Tanks für die Gläserdusche und kommt wahrscheinlich unten noch eine Schublade. Und links habe ich jetzt einfach quasi Regalböden nur eingelegt. Also habe einfach nur diese Löcher für diese, wie heißen denn diese Metallnupsis? Heißen die offiziell auch Metallnupsis? Die man
bestimmt, glaub schon.
In jedem Ikea-Regal und sonst irgendwas einbaut. Einfach ein paar Löcher gebohrt. Muss halt gucken, dass du ungefähr die Höhe, also gleiche Höhe hast. Und da habe ich mir überlegt, so, okay, wie hoch machst du das denn? Naja, nimmst du mal ein Longdrinkglas und das Tablett, legst das Tablett da rein, Longdrinkglas drauf und guckst dann, wie viel Platz du nach oben brauchst, dass du das Glas rauskriegst, beziehungsweise reinstellen kannst, je nachdem, ob das für frische Gläser oder für Rücklaufgläser sind. Und hab das halt nicht auf der Seite gemessen, wo das reinkommt, sondern in der Mitte, wo das Speedrack war. Da ist auch noch eine kleine Stelle, wo der Tresen oben drüber ist. Das heißt, du kannst genau angucken. Und dann stelle ich das da rein und es oben so, boah, also wirklich so 5 mm noch drüber, das halt, um schnell arbeiten zu können, Gläser raus und rein zu räumen, zu wenig Platz. Da habe ich mir gedacht, naja gut, dann machst du noch 5 mm drüber oder vielleicht eine 8 oder so ist es am Ende geworden. Und dann kannst du die Gläser schnell rein und rausräumen. Und ich wusste, dass das Speedrack habe ich 20 cm nach unten versetzt, also diese, wo die Flaschen drin stehen. Das ist 20 cm nach unten gesetzt. Also bin ich hingegangen, drüben 20 cm abgemessen, habe die Löcher gebohrt und lege das Brett rein, denke mir so, warte mal, das müsste doch jetzt bis auf 5 mm oder 8 mm die gleiche Höhe haben wie das Speedrack, aber das ist viel tiefer. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, das Speedrack ist 20 cm nach unten versetzt, ab Tresenplattenhöhe, also ab Arbeitsplattenhöhe und nicht ab Unterseite. Das heißt, ich habe die 24 mm von der Arbeitsplatte habe ich auch noch einfach dazu. Mal dazu. Aber im Endeffekt, so schlimm ist nicht. Das Blöde ist halt, ich habe zwei Böden gleich eingebaut und die haben jetzt beide irgendwie diesen großen Abstand. Das ist zu viel. Ich werde den unteren Boden, das sind halt nur 6 Löcher oder so, die ich nochmal bohren muss. Das ist nicht schlimm, aber weißt du, wenn du da stehst und du misst und du guckst und du machst und du tust und dann bohrst und dann legst du es rein und dann, nee, das ist falsch. Was hast du denn jetzt gemacht? Und
ja. Mist, Mist, Mist.
Genau, ja, immer wieder. Oder als ich die Tresenplatte an den senkrechten Elementen befestigt habe, dann nimmst du die Seite, das oben, das unten, dann beschriftest du. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, auf die ganzen Hölzer auch zu schreiben, was oben ist, was unten ist, wo der Gast ist, wo vorne ist. Also eben, dass man genau weiß, so ist das Brett. Aber bei dem Brett, irgendwie hatte ich das nicht gemacht, also die Arbeitsplatte. Dann habe ich die dreimal gedreht und so, na ja, nimmst du die, das ist die schöne Seite, dass du auch, wenn du es absägst, dass du da möglichst wenig von diesen Astlöchern und so da drin hast. Und dann bohre ich die Löcher und dann stelle ich fest, scheiße, du hast es auf die falsche Seite gebohrt. Dann habe ich halt oben in die Tresenplatte die Aufnahmelöcher für die senkrechten Elemente gebohrt. Und habe das aber genau abgemessen gehabt mit den Elementen, die von unten kommen. Naja, okay, dann bohrst du, dann weiß ich nicht, klebst halt Holzdübel rein. Und dann habe ich von unten angefangen zu bohren. Und habe dann natürlich meine Holzdübel wieder angebohrt, weil ich sehr genau gearbeitet habe, glücklicherweise. Aber natürlich die Löcher an genau der gleichen Stelle gebohrt habe. Und jetzt habe ich da so ein paar Punkte, wo man halt Löcher hat. Den einen Möbeldübel, den hat es auch schon, oder Holzdübel, den hat es auch schon rausgefetzt. Den muss ich jetzt nochmal neu reinsetzen und nochmal glatt sägen. Wer redet da?
Wer guckt hier YouTube nebenher?
Nee, ich nicht. Nee, ist schon nicht YouTube. Hat mir gerade jemand geschickt, aber ich verstehe es nicht.
YouPorn, verstanden, alles klar.
Ich muss klar. Nee, ist irgendein Hund.
Ein Hund?
Irgendein brauner Hund. Ich muss mir das nachher nochmal mit Dings anschauen, was das soll. Das soll wohl witzig sein. Na gut.
Ah ja, okay.
Warum schickt man mir das nachts um 12? Ich verstehe es nicht.
Tja. Manche Leute, denen ist das wichtig, ja, dass du das jetzt gucken kannst noch.
Dass du genau, dass jetzt mal so gucke. Nachts um 12 einen braunen Hund siehst.
Ja. Der irgendwas macht.
Heute habe ich dann noch das Öl gekauft, mit dem ich das ganze Holz noch jetzt ölen werde. Das hat so eine Teak-Farbe, also die gleiche Farbe wie das Backboard auch.
Das ist wahrscheinlich so ein Orangenöl, oder? Auf Orangenölbasis.
Keine Ahnung.
Haben wir, glaube ich, mal in einer Folge erzählt, dass das dafür besonders hergestellt wird, dieses Orangenöl.
Was du alles weißt.
Ich benutze Orangen immer nur als Reiniger. Das Holz ölt man noch irgendwie so mit so Leinöl-Sachen oder sowas?
Leinöl basiert. Die Cookpot-Folge ist schon ein bisschen her.
Okay. Whatever.
Ja, da werde ich jetzt gucken, dass ich das noch öle und dann nochmal schleife und nochmal vielleicht Wachs und ein bisschen polieren und dann müsste es hübsch werden.
Ja. Und dann machst du ein paar Fotos davon und veröffentlichst sie in unserem Instagram-Account.
Oh.
Sneakpot auf Instagram. Da habe ich nämlich eine Fotoserie von unserer Säge-Aktion und dem Herd.
Stimmt, da bin ich benachrichtigt worden.
Ja, siehst du? Und da kannst du dann deine Barbilder vielleicht auch noch nachtragen. Das wäre doch fantastisch.
Ja, das mache ich.
Ja. Und? Christoph? Was machen die Hühnerhäuser? Die Hochbeete? Ach, siehst du, Hochbeet. Ich habe mein Hochbeet fast fertig. Ich muss jetzt noch
fertig heißt auch schon. Achso, ich wollte gerade sagen. Fertig heißt,
es steht da und es ist Füllmaterial drin und diese ganzen Schichten, die man da reinmachen muss und oben ist Erde drin und so. Und jetzt das Letzte, was fehlt, ist Pflanzen rein und angießen und fertig. Da haben wir dann abgebrochen an dem Tag. Das machen wir jetzt demnächst. Da werde ich auch noch eine Fotoserie machen. Da habe ich Fotos von der Entstehung gemacht. Wenn das dann komplett ist, dann mache ich das auch noch. Ja, ja, ich zurück für dir. Was machen die Hühnerhäuser?
Hühnerhaus ist noch nicht weitergebaut. Es muss jetzt mit Holzaufbau langsam mal weitergehen. Mir wächst jetzt langsam Grünzeug unten im Hühnerstall, in der Sohle. Ja, egal, wird ja dann 60 Zentimeter überfüllt, deswegen ist es dann wurscht.
Das soll relativ egal sein.
Ja. Ich mache gerade nicht sehr viel. Ich gieße ein bisschen und ich häufel meine Kartoffeln fleißig an. Und gestern habe ich in großer Aktion ein paar Sachen rausgerissen, relativ aufwendig, und bin danach zu unserem Nachbarn in den neu aufgebauten Aufstellpool gegangen. Das sieht man ja mittlerweile hier in jedem zweiten Garten, hat man das Gefühl. Na, nicht ganz, aber es haben viele jetzt so einen Aufstellpool gekauft. Und unser Nachbar hat einen besonders großen davon gekauft, so einen runden. Ich glaube, 5,5 Meter Durchmesser oder so.
Cool.
Und der ist schon richtig groß. Also es ist wirklich... Nee, 5,5 ist wahrscheinlich sogar zu wenig. Ich weiß nicht, ich muss nochmal fragen. Aber der ist richtig, richtig, richtig groß. Also so ein großer, runder, 1,50 Meter hoch, die Wassersäule. Also der Lucius kommt auch nicht auf den Boden.
Krass.
Und ja, es ist schon richtig, also man kann ernsthaft drin schwimmen und das Wasser wird erstaunlich schnell warm. Es war gestern schon 19 Grad, obwohl er erst seit 3 Tagen steht. Er hat, als er dann eingelassen hat, ging am Anfang nicht sehr viel. Und habe ich gefragt, ja, sag mal, wie schnell läuft das denn jetzt ein? Hat er gemeint, ja, so ungefähr 1 Kubik pro Stunde. Und da habe ich gesagt, ja, und wie viel Kubik müssen rein? Ja, 26.
Ja, das dauert dann einen Augenblick.
Es lief halt den ganzen Tag, ja. Ja, und es macht Spaß. Also, ich hätte keinen Platz dafür in meinem Garten. Also ohne irgendwas anderes wegzureißen.
Ja, genau, du hast halt überall Essen.
Ich habe es bei uns im Garten überlegt, Bäume. Aber es ist in der Vereinssatzungsordnungsdings verboten, solche Dinger im Kleingarten aufzustellen.
Sonst gäbe es da wahrscheinlich schon ganz schön viele.
Nee, ich glaube, unser Kleingarten liegt ja am Hang. Und ich könnte mir vorstellen, wenn mit dem Ding irgendwas schief geht und du 26.000 Liter Wasser, dann ist der Hang weg danach.
Das klingt nach einem großen Spaß. Das solltest du auch probieren. Ja.
Vor allen Dingen ist also von mir, Hang abwärts von unserem Garten, ist halt ein Weg und dann ist der nächste Garten weiter unten am Hang. Dem würden dann Urgang. Einfach mal 26.000 Liter Wasser durch seinen Garten laufen. Ich glaube, das möchten sie einfach verhindern, dass sowas passiert.
Ja, das kann sein. Nee, uns, ja, am Ende ist dann so ein Kleingartenverein, das ist dann halt auch doch zu spießig für solche Pools. Und das hätten dann halt auch wirklich alle, gell? Also dann wären halt ein Pool am anderen.
Ja, ich meine, sowas halt wie Frage, Trampolins und so Kram sind durchaus erlaubt. Also da stehen Leute, haben da große Trampolins und ganze Spielgeräte, irgendwelche Schaukeln, Rutschen, Krams und kleinere Planschbecken und so, das ist alles okay, aber diese großen Pools, die sind halt verboten. Aber ich habe heute auch im Planschbecken gelegen auf meiner Terrasse. Wassertiefe, ich würde sagen, naja, so
15 Zentimeter. Ja, genau.
Ich hätte 45 Zentimeter machen müssen, aber ich habe im Moment noch keinen Schlauch. Ich bin gerade bei Amazon dabei, mir einen Schlauch zu bestellen, den ich irgendwie da rauslegen kann. Weil ich kein Außenwasser habe. Ich habe das mit Schüsseln
rausgefragt. Schläuche sind alle scheiße. Also mit Schläuchen bin ich so unzufrieden. Das ist furchtbar. Ich weiß nicht, ob keine gescheiten Schläuche mehr hergestellt werden. Früher waren die irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Die sind immer so, dass sie immer einen Knick haben. Also die verwinden sich immer und haben immer einen Knick, wo es dann nicht mehr weitergeht. Also sie sind nicht fest genug. Dadurch sind sie halt auch nicht so schwer, gell? Das ist halt der Vorteil. Oder es sind diese sich selbst, so, die sich so zusammenziehen und dann unter Druck nur ihre Länge haben. Habe ich auch einen. Da ist das Problem, wenn du da einmal an eine Rose kommst, hast du sofort ein Loch drin, ist das Ding im Arsch. Auch ziemlich nervig.
Ja, und du hast manchmal, bei manchen von denen, so welche habe ich im Garten auch, hast du das Problem, wenn du dann anfängst zu sprühen, dann sinkt ja der Wasserdruck in dem Teil. Dadurch, dass du jetzt quasi die Entnahme aufgemacht hast und vorne auf die Düse gedrückt hast, sinkt der Wasserdruck, dann fängt der teilweise an, wieder einen Meter, halben Meter kürzer zu werden, weil der Wasserdruck also heruntergeht.
Das geht mir, wenn ich die Düse vorne habe, dran nicht so, wahrscheinlich, weil sie nicht genug rauslässt, aber wenn ich es abmache, also so dieses, dass man so plätschernd so an seinen Apfelbaum, genau, an seinen kleinen Apfelbaum legt und es plätschert dann so raus, das geht halt nicht, weil dann zieht er sich schnurrt zusammen, ne?
Genau, ganz genau.
Ja. Nee, so richtig das gut ist das nicht.
Ja,
das ist alle irgendwie, genau. Also die haben alle irgendwie so ein, wahrscheinlich bräuchte man so einen altmodischen, dicken, super schweren Schlauch, also, so wie die früher waren.
Wir, ist wahrscheinlich auch noch irgendwo. Wir haben jetzt einen neuen Schlauch gerade gekauft, weil wir irgendwie an der Hauswand jetzt so ein Dings haben, was den Schlauch dann auch wieder selber aufziehen kann. Und der Schlauch, der da drin ist, der ist halt gefühlt massiv, weiß ich nicht was, aber der ist einfach schwer, den kannst du auch einfach ziehen und selbst wenn da irgendwie zwei Wicklungen drin sind, der knickt nicht. Der bleibt halt.
Ja, ich glaube, sowas muss ich mal noch kaufen. Ich glaube, da muss man richtig Geld ausgeben einfach.
Gemein, das sei nicht sehr günstig gewesen, da hast du recht. Vorher habe ich auch so ein, keine Ahnung, billig Fake Gardena-Dings gehabt und wenn du es einmal ernsthaft angeguckt hast, war sofort ein Knick drin. Das ist fürchterlich. Ja.
Also selbst wenn du dich nur genau im Garten ein bisschen bewegst und rechts zu einem Busch, links zu einem Busch, hat er sich irgendwie verwunden und hat einen Knick drin. Oh, da kotze ich.
Genau, und das ist genau das Ding, wo ich gerade gesagt habe, ich recherchiere gerade Schläuche. Es ist lustig, dass du das jetzt genau erwähnst, weil genau das ist der Punkt. Ich hatte auf Google, auf Amazon hatte ich irgendwie gedacht, ich brauche 25 Meter Schlauch oder sowas hier ungefähr, damit ich aus dem Bad raus auf die Terrasse komme. Und das jetzt nicht das Ding knallhart gespannt an jeder Ecke auf die maximale Länge ziehen muss, damit er locker liegen kann, habe ich mir so gedacht, wenn ich die letzte Ecke der Terrasse, dann 20, 25 Meter, dann klickst du dich da so durch und dann habe ich gedacht, so hier Gardena, Superflex, irgendwas, toll, schick, schick und so. Und dann liest du dir die Bewertungen durch und da sind halt Leute dabei, die irgendwie sagen, ja, alles schick, alles toll, voll geil. Und dann hast du aber auch immer wieder die Bewertungen, die sagen, das Ding ist nur am Knicken, ich werde wahnsinnig mit dem Müll. Und, oder es ist total schnell undicht geworden. Dann gehst du zum nächsten Hersteller, guckst dir da irgendwie die Schläuche an. Und es scheint nicht so zu sein, dass Geld draufwerfen sofort das Problem löst, sondern durch Geld draufwerfen nicht, kriegst du dann im Zweifel so einen, der flexibler ist, der leichter und
genau, und dünnbandiger ist. Super Feature hat, den du aber gar nicht willst oder dieses
richtig,
Feature,
genau,
gar nicht willst. Also, ja, kann auch passieren.
Und tatsächlich genau den Satz, den du eben in deinem Rant gesagt hast, früher war das alles besser, den habe ich in diesen Bewertungen mehr als einmal gelesen. Die Leute sagen, was kann denn, ich habe einen 25 Jahre alten Schlauch, der ist viel besser, den wollte ich eigentlich ersetzen und jetzt kann ich nur noch Müll kaufen. Sowas liest man häufiger. Ja. Jetzt hast du mich noch mehr desillusioniert, dass ich einen guten Schlauch finden werde.
Aber Stefan hat es geschafft. Also.
Ja, Stefan, bitte einmal Artikelnummer.
Ja, da ist ja halt diese ganze Montur noch mit dran. Also,
ach, das hacke ich weg, das ist kein Problem. Das
ist der teure Teil, das möchtest du nicht weghacken, glaub mir.
Ah, schade. Ja. Tja, nun denn.
Also, sonst muss ich mal vorbeikommen, so, guckst dir meinen Schlauch an.
Das werde ich machen.
Gute Idee.
Ja, ich habe die jetzt so eingesetzt, dass es halt geht. Also dieser eine, der so fürchterlich knickempfindlich ist, den habe ich praktisch als quasi stationären Schlauch quer durch den Garten gelegt, weil ich habe so zwei Bewässerungssysteme, beziehungsweise ich habe an einem Ende des Gartens, da wo der Rollrasen und der Rollrasen ist, habe ich halt einen Rasensprenger. Gell? Und zudem habe ich diesen Schlauch hingelegt. Und der endet dann auf der unteren Holzterrasse, da am Teich, und geht da in einen anderen Schlauch über, in so einen alten, so von vor 30 Jahren wahrscheinlich. Und der geht wiederum zum Wasserhahn. Und ich kann aber eben zwischen den beiden Schläuchen kann ich es lösen und kann den dann an die andere Bewässerung anstecken, weil die ist nämlich da vorne in dem Garten. So dass es dann in so ein, wie nennt man das, diese Druckbewässerung, diese, ihr wisst, was ich meine,
diese
oder?
Diese Schläuche, die so raustropfen?
Nee, nicht ist tropfen, so? Sondern Schläuche, die so Löcher haben, wo es so rausspritzt und dann so Nebel, ja, okay, gibt.
Ja.
Das gibt's. Womit ich total zufrieden bin. Ist total super. Also viel besser als Rasensprenger. Und das habe ich eben das erstmal durchs Hochbeet, dass das Hochbeet schön bewässert wird und dann eben da durch die Wiese habe ich auch Rollrasen mittlerweile ein paar Bahnen hingelegt. Und immer wenn irgendwo was übrig bleibt. Und so kann ich da eben einfach immer nur umstecken und so diese Dinger, die so wahnsinnig anfällig sind. Ich meine, dieses Versprühding, das hat ja auch nur oben Löcher. Das heißt, das muss ja richtig rumliegen. Ne? Also das darfst du auch um Gottes Willen nicht bewegen, sondern das liegt seine Bahn und da habe ich ein paar Steine draufgelegt, dass es auch so rumliegen bleibt. Gell? Und so, dass ich dann eben der einzige Schlauch, den ich wirklich bewege an dieser Stelle, ist eben dieser uralte, dem das nichts ausmacht, wenn ich den mal bewege. Und Obstgeschichten, die bewässere ich tatsächlich mit diesem ganz flexiblen, der sich so aufpumpt und naja, und ich versuche immer nicht an der Rose hängen zu bleiben. Aber ich habe schon einen.
An diesen Aufpumpdingern habe ich einen, der ist grün und hat so eine schillernde Oberfläche. Und in dem Augenblick, wo der sich aufpumpt, das sieht jedes Mal aus wie eine Schlange und jedes Mal jagt es mir so ein bisschen so einen Schauer den Rücken runter, wenn ich diesem Ding beim Aufpumpen zugucke und dann windet sich diese Schlange da im Gras und macht da so.
Ja, genau.
Und ich gucke das jedes Mal an und denke mir, eine Schlange, wow. So, das jedes Mal wieder, es ist ganz faszinierend. Ich gewöhne mich da einfach nicht dran. Ich hatte noch einen zweiten, der ist grau. Wenn ich den angucke, dann denke ich mir so, ja, es pumpt sich auf, ist okay. Aber der grüne, der sieht wirklich aus wie eine Schlange, es ist ganz gruselig. Tja, so, das war noch ein schöner Ausflug ins Thema Garten.
Kurz Garten, ja.
Die 2-Stunden-Marke haben wir damit auch geknackt.
Ich finde immer noch irgendein dämliches Thema im Garten. Und wenn es Schläuche sind.
Ja, ist naja. Ein erstaunlich anstrengendes Thema, hätte ich nicht erwartet.
Ja.
Tja, also, dann machen wir zu für heute. Stefan veröffentlicht Barbilder auf Sneakboard Instagram. Da könnt ihr dann klicken und auf sneakboard.de natürlich die Kommentare da lassen. Ich glaube, wir haben gerade während der Sendung einen bekommen. Echt? Oh nee, der ist schon 11 Stunden alt. Ich nehme alles zurück. Nee,
ja genau, Bullein hat uns beim Joggen gehört.
Fantastisch.
Während wir ihn erwähnt haben. Also wenn du uns jetzt hörst
und
renn. Was?
Was ich gestern so gegraben habe bei mir im Garten und gekrautert habe, das werde ich vielleicht am Wochenende auch mal in einem Instagram-Beitrag verwursten. Mal gucken. Da ist auch ein bisschen was passiert, aber das ist noch nicht spruchreif.
Genau. Also, da solltet ihr überall vorbeischauen und natürlich in der nächsten Woche wieder in euren Podcatcher gucken, wenn die nächste Folge vom Sneakpod dort für euch bereit liegt. Das hier war die 632 und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.